Was geht ab? Mic check. Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Aniletten und heute haben wir Gerhard Kracher vom Neusiedlersee zu Gast und ich habe gehört, es wird süß. Teruan Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Insta, YouTube und Spotify. Lasst uns Kommentare da, dann stoßen wir auf euch an. Und jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Ja, hello, was geht ab, Digga?
Hey, ich bin immer noch geflasht von dem OMR-Festival.
Ich auch, Digga. Wir sind jetzt einfach Stars.
Alter, Stevie hat zu mir gesagt, das sind 200-300 Leute, waren 10 fucking 1000.
Ja, ich dachte mir auch so, hey, wir sind in der falschen Halle, Leute.
Ich habe mir so in die Hose geschissen.
Aber es war doch eigentlich überchillig. Ab dem Moment, wo wir auf der Bühne waren, fand ich es eigentlich...
Ja, du warst auf einmal voll so da. Du warst nur mehr vorne auf der Bühnenkante quasi.
Ja, normal, Digga. Ich hab
die haben uns die Couch umsonst hingestellt und ich wusste nicht, was ich tun soll. Soll ich da mit vor oder soll ich den ruhigen Part spielen?
Du bist dann aber aus dem Unterbewusstsein schon automatisch an diese kleine Bar gegangen, die da links stand.
Ja, stimmt. Ja.
Immer so,
das war eigentlich vorbereitet für die Küche. Oder?
Ja, aber das war voll geil. Du hast dich direkt so wohl gefühlt, wenn du an der Theke warst. Das hat man direkt gemerkt. Aber ja,
war geil, oder? Die ersten 2 Minuten waren ein bisschen komisch, aber dann ging es richtig geil.
Ja, aber jetzt mag
ich dann habe ich aber 2 Flaschen vergessen und den Bunsenbrenner. Ich habe den Lafitte übrigens 2-mal eingeschenkt, weil ich habe den ganzen Wein unten vergessen und stellen lassen, hinten im Backstage.
Wen hast du 2-mal eingeschenkt?
Lafitte.
Bei wem?
Ja, bei allen.
Im Ernst?
Ja, sicher.
Echt?
Hat keiner, hast du auch nicht getan.
Laber nicht. Nicht dein Ernst.
Die Flasche war nachher komplett leer nach der Verkostung.
Hä, weil der eine Typ, der falsch geraten hat, der wird sich halt jetzt erschießen.
Naja, aber er hat auch ein geiles Leben, weil wenn ihm der 4,50 Euro Spätiwein besser schmeckt als der Lafitte, dann kann er sich jeden Tag relativ günstiger ansaufen, nicht?
Ich dachte, du hast 2-mal das gleiche eingeschenkt.
Ja, das schon, aber es hat ihm ja nie... Nein! Nicht bei den Gläsern,
ach so.
Beim ersten und beim zweiten Flight.
Ach so.
Zuerst war ja weiß gegen rot und ach dann war billig so. Gegen teuer. Und ich hatte nicht mehr
jetzt
Weine mit.
Ah ja, aber ist doch geil. Ich mein.
Ja, ey. Also der hat sicher einen Spaß jetzt wahrscheinlich. Ja, aber safe. Super, dass ich da einfach so trauen hochgesetzt habe.
Grüße gehen raus, Chapeau auf jeden Fall.
Genau, ja. Wieder geheißen Christian, glaube ich, oder?
Glaube ich auch.
Auch nochmal Grüße an die Passmann, das war nett mit der. Ey.
Ja, safe.
Die sind immer lustig.
Die war richtig gut drauf, auf jeden Fall.
Man könnte sagen, das war ein richtiger Kracher, Alter.
Es war ein richtiger Kracher. Es war ein phänomenaler Kracher.
Ja.
Ich glaube, so fast so phänomenal wie der Kracher, den wir heute hier zu Gast haben.
Der nächste Kracher, der Kracher vom Neusiedlersee aus Ilmitz, nämlich kommt er.
Es wird süß.
Keltert, ja, es wird super süß. Es kommt nämlich zu der Kategorie Süßweine, wo ich auch sage Süßwein, weil die Deutschen können ja alle keinen Süßwein keltern. Die meinen immer, Süßwein braucht zu viel Säure und Balance. Ich glaube nicht. Ich glaube, Süßwein braucht viel Zucker.
Sweet Home, Neusiedlersee.
Und eine richtig geile Botrytis. Und wenn es um Botrytis geht, dann gibt es, glaube ich, nur sehr wenige, die wirklich wissen, wie man mit Botrytis hervorragend umgeht. Das kann man dann auch alles erklären. Was Botrytis bedeutet, das gibt es dann alles in der Folge. Aber wenn es einer kann, dann der Gerhard Kracher. Und
ja,
deshalb freue ich mich sehr, dass wir den heute hier haben. Also ein herzliches Grüß Gott an Gerhard
Kracher.
Lieber Gerhard, schön, dass du da bist heute.
Ich freue mich auch.
Kracher. Curly, kennst du Kracher? Hast du Kracher schon mal irgendwo gehört, gesehen?
Nicht in dem Kontext.
Nicht in dem Kontext. Mir kommt vor, Kracher ist in Österreich so ein bisschen wie Nike international. Jeder kennt das. Das ist einer, Wein. So der traditionalste Brand, irgendwie, den man kennt. Und ich habe früher angefangen mit Kracher. Mit Kracher kann man auch früher anfangen, weil es hervorragend süß ist. Ein bisschen Einstiegsdroge.
Sehr gut. Erzähl mir mehr.
Ja, ich glaube, du bist jetzt die dritte Generation als Süßweinmacher. Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, uns gibt es in dritter Generation offiziell das Weingut seit 1959. Es gab schon ein bisschen vorher, aber mein Großvater hat immer gesagt, das, was er vorher gemacht hat, war nur um Geld zu verdienen. Er hat nach dem Zweiten Weltkrieg mit 16 angefangen, 1945, als kleine Mischwirtschaft, also Selbstversorger. Die hatten alles, vom Händler über Schwein, ein Pferd zum Arbeitner, Gurken angepflanzt, Knoblauch, Getreide und alles, was man nicht hatte, haben wir mit Nachbarn getauscht. Das war alles da, außer Geld. Und eben auch ein kleiner Weingarten, weil jeder braucht ja auch zu Hause ein bisschen was zum Saufen. Hat man geschaut, dass man immer was gehabt hat und was zu viel da war, hat man verkauft und meist im Gebinde, also nicht auf Flaschen gefüllt, sondern zu großen Produzenten, meist Genossenschaften, als Wein verkauft oder als Trauben schon verkauft, um schnell Geld zu kriegen. Und mein Großvater hat immer den Traum gehabt, Winzer zu sein. Und er hat bis 59 gebraucht, bis ihm das gelungen ist, weil ohne Geld ist halt ein bisschen schwer, Wein zu machen oder überhaupt Weingärten zu erwerben, auszusetzen. Und er hat immer gesagt, alles, was er bis 59 gemacht hat, war nur Mittel zum Zweck, um schnell von der normalen Landwirtschaft wegzukommen und endlich ein Weingut zu haben. Und seine Vision waren damals schon, was ja ganz unüblich war, qualitätsorientierte Weine und vor allem Süßweine war einer der wenigen, die in der Zeit am Ostufer des Neusiedlersees schon erkannt haben, dass wir da ganz was Spezielles am Klima haben mit Botrytis, mit dem Edelschimmelpilz, der kommt ja nur auf ganz wenigen Plätzen der Welt regelmäßig vor und er hat gesehen, dass man damit ganz einfach Weltklasse Weine produzieren kann und auf das hat er sich konzentriert.
War das damals, weil es also hat er schon Süßwein gemacht, weil es einfach dort war, Süßwein zu machen oder weil es teilweise vielleicht gar nicht anders möglich war oder weil die anderen trockener gemacht hat und das dann vielleicht besser zum Tauschen war oder hat er schon einen ganz klaren Fokus gehabt und eine ganz klare Vision, dass er das machen will?
Er hat schon einen klaren Fokus gehabt auf das, aber damals war es so, dass die meisten Kunden von uns, also der Neusiedlersee wurde gerade damals touristisch erschlossen. Und du musstest für deine Kunden, die auch bei unserem Weingut gewohnt haben, musstest du einfach alles haben. Das heißt, es gab vom Welschriesling, vom Doppler über ein Kabinett, zur Spätlese, zur Auslese, zur Trockenbeerenauslese, alles. Und das halt einige Sorten durch, die man hatte. Es musste jeder Kunde bedient werden, der gekommen ist. Und sein Steckenpferd oder sein Liebling waren die Botrytis-Weine, also Bärenauslese und Trockenbärenauslese. Und das hat er aus Leidenschaft gemacht, das andere um Geld zu verdienen und das andere zu finanzieren, weil es ging ja nicht jedes Jahr so einfach und damals war die Fläche ja sehr klein und du brauchst eine gewisse Fläche, um genug selektieren zu können, um großartige Süßweine, Botrytis-Weine zu produzieren.
Wir haben ja schon ein paar Mal über Botrytis geredet, kurz. Aber
kannst du dich noch erinnern dran?
Jein. Deshalb nochmal, weil du so oft jetzt Botrytis-Weine sagst, ja. Kannst du da mal noch ein bisschen drauf eingehen?
Natürlich. Also Botrytis ist Edelschimmelpilz. Und der in der Natur ganz einfach vorkommt. In vielen Regionen ganz wenig, in ganz wenigen Regionen mehr. Und dieser Pilz, um in seiner perfekten Erscheinung zutage zu treten, braucht das perfekte Kleinklima. Sprich, viel Feuchtigkeit zur richtigen Zeit, sprich im Herbst, so Nebel im Herbst, plus untertags Wind, der den Nebel raustreibt und klare sonnige Tage. Und die Kombination ist perfekt, um diesen Edelschimmelpilz entstehen zu lassen. Und ein Pilz ist ja immer auch was Sensitives, ist sehr heikel, zu viele Wettereinflüsse lassen ihn absterben. Und man muss das so vorstellen, auf der Traube setzt sich der Pilz drauf. Das schaut aus wie ein grauer Pelz über der Schale, zerstört die Schale, der Wasseranteil verdunstet und so entsteht die Konzentration. Und dieser Pilz, weil er zu viele Wettereinflüsse hat, zu kalt, zu heiß, zu trocken, zu nass, stirbt er ab und wird dunkelgrau bis schwarz. Dann hat man zwar immer noch die Konzentration in der Beere, also den Zucker, aber der Geschmack ist nicht mehr da. Okay. Und das ist genau das, was ganz oft diskutiert wird bei trockenen Weinen. Oh, da ist jetzt Botrytis drin. Ja, das mag schon sein, aber nicht die richtige.
Aha, ich verstehe.
Die abgestorbene. Ja. Und wir machen ja bis zu 7-8 Selektionen pro Weingartner, weil wir nur die frische, gesunde Botrytis wollen. Alles andere wollen wir nicht haben. Das ist das, was wir wegschmeißen. Weil es nicht so schmeckt, wie es soll. Ja. Es wird dann dumpf. Und was wir wollen, das werden wir auch heute sehen mit den Weinen, die wir verkosten, ist ganz klare Frische. Botrytis selbst hat keinen Eigengeschmack. Das ist der ganz große Irrtum. Das stimmt nicht. Steht auch in Lehrbüchern falsch. Dieses Brotige, Pilzige und so weiter. Niemals. Das wirst du bei uns in den Weinen nicht finden. Botrytis unterstützt die Aromen, die die Traube in sich trägt. Das Einzige, was ich sagen könnte, was die Botrytis noch extra bringt, ist dieser kandierte Ingwer Nachhall. Also das Ganze noch eleganter.
Oder?
Ist ein bisschen Waldhonig. Es ist aber von der Konzentration in Verbindung mit Botrytis. Aber dieses Ingwer oder kandierte Ingwer, dieser Nachhall hinten beim Abgang, das kommt, wenn, von der Botrytis.
Also es geht im Endeffekt darum, dass die gute Botrytis dafür sorgt, dass das Wasser rausgeht und genau, die Konzentration der Beere erhöht wird,
genau,
sozusagen.
Genau. Ketchup. Und das Ganze dann am Schluss auch noch frisch schmeckt.
Sehr passend. Gut. Und deshalb ändern wir jetzt gleich mal die Einschenkreihenfolge, würde ich sagen. Und wir fangen gleich mal mit dem Flaggschiff an.
Wunderbar.
Ich habe mal alles durcheinander zu Beginn. Wir haben jetzt eine Grand Cuvée Nummer 7 2005 Nouvelle Vague. So viele Begriffe auf einmal.
Die müssen wir jetzt alle erklären.
Ja,
natürlich. Ja, wir fangen gleich mit der Trockenbeerenauslese an, mit der höchsten Form der Konzentration in den Botrytis-Weinen. Und wir steigen gleich beim Flaggschiff, also beim besten, was wir machen, ein, bei einem unserer Kollektionsweine. Unsere Kollektionsweine haben alle goldenes Etikett, also das goldene Kracher-Logo drauf und eine Nummer drauf. Weil wir haben das Glück, dass wir viele verschiedene Sorten in unserer Gegend anpflanzen, schon traditionell. Und von all diesen Sorten oder von den meisten dieser Sorten können wir praktisch jedes Jahr bis zur höchsten Qualität, bis zur Trockenbeerenauslese produzieren. Und das ist auch einzigartig in der Welt. Also so viele verschiedene Sorten auf diesen Level zu bringen, diese Diversität gibt es sonst praktisch nirgends. Es wird sehr viel über Diversität gesprochen mittlerweile,
ja,
aber viele sprechen nur darüber, nur leben es nicht. Wir können es zeigen. Und das über drei Generationen. Also wir produzieren vom Welschriesling, von der Scheurebe, vom Traminer, vom Muscato Tonnell, vom Rosenmuscatella, vom Chardonnay, vom Zweigelt, von all diesen Sorten bis rauf zur höchsten Qualität, zur Trockenbeerenauslese und das auf höchstem Niveau.
Also und nur deshalb, bevor wir jetzt zu tief ins Detail gehen. Seewinkel.
Ja.
Wir müssen einmal zuerst von dem reden, wo das Ganze herkommt.
Ja, natürlich.
Wir reden vom Seewinkel. Dann vielleicht noch von den anderen Regionen, wo immer Botrytis vorkommt, weil so viel sind sie ja nicht. Ich glaube, in Bordeaux haben wir regelmäßig.
Es sind vier insgesamt, was regelmäßig ist. Also es ist in Bordeaux Sauternes. Es ist in Ungarn Tokaj. Es ist in Deutschland die Mosel. Und bei uns am Neusiedlersee, wo es regelmäßig vorkommt. Ja. Es gibt natürlich andere Regionen auch. Aber da, wo es in regelmäßiger Form kommt, sind diese vier. Und bei uns am Neuslersee ist noch was Besonderes. Seit es unser Weingut gibt, seit 1959, hat es keinen Jahrgang gegeben, wo Botrytis nicht aufgetreten ist. Und keinen Jahrgang, wo wir nicht bis zur Trockenbeerenauslese produziert haben.
Zwar drei war es schwierig, ne?
Aber wir haben es gemacht.
Kollektion, Kollektion mit einer.
Mit einem Wein, richtig. Und, aber wir haben es gemacht. Und das können die anderen Regionen nicht behaupten. Es gab immer wieder Ausfallsjahrgänge. Und das hat es bei uns nie gegeben. Und das ist auch einzigartig. Also bei uns ist das Kleinklima so speziell, dass es wirklich jedes Jahr funktioniert.
Aber das ist natürlich auch wegen am See, nicht? Der ist der große Klimaregulator da in der Gegend.
Einerseits der See, also das ist der größte Einfluss natürlich, der Neusiedler See. Also wir leben ja mitten im Nationalpark und der Neusiedler See ist das Herzstück des Nationalparks und eigentlich ist Ilmitz genau in der Mitte des Nationalparks. Also Ilmitz, meine Heimatgemeinde, 2.500 Einwohner, fast so groß wie Berlin.
Einheimisch Ümitz, immer mit Ü gesprochen.
Genau.
Ümitz, genau.
Ümitz. Und gerade bei uns in Ilmitz gibt es rund um die Ortschaft gibt's noch viele kleine Lacken. Bei euch würde man sagen Pfützen. Und ja, die sind so 10 bis 30 Zentimeter tief, trocknen auch mehrmals aus, sind so um die 20 an der Zahl, weil sie eben oft austrocknen, sage ich um die 20. Und es gibt auch nochmal einen ganz extremen Einfluss von Feuchtigkeit, diese kleinen Lacken. Also wir haben mehrere Einflüsse und das macht auch Ilmitz zum Mekka der Süßweinproduktion, der Botrytis-Weinproduktion, weil wir eben diesen zusätzlichen Einfluss auch noch haben, nicht nur den See. Und der See ist ja auch ein Rieseneinfluss, also der ist 36 Kilometer lang, 3 Kilometer breit, aber nur im Moment 1,20 tief.
What?
Das heißt, die Verdunstung ist enorm, wenn es da
hellbraun
ist. Aber es ist Trinkwasserqualität. Es ist nur, weil er so seicht ist und durch den Wind, dass da und in Bewegung ist und so der Schlamm aufgewirbelt wird.
Mhm. Krass. Weil sonst ist ja eigentlich so, als Weinfreak heutzutage träumt man ja immer von entweder Steillagen oder super kargen Kalkhügeln irgendwie. Und das ist ja dort in der Gegend gar nicht der Fall. Es ist einfach nur flach. Die Böden sind eher sandig, glaube ich,
großteils. Ja, also die Hälfte unserer Weingärten stehen auf Sandboden und die andere Hälfte auf Schotterboden mit ein bisschen dunklerer Erde dabei. Aber die Idylle, die man meist glaubt, also von dem Weinberg, die haben wir natürlich nicht. Aber das gibt es auch in Bordeaux nicht. In Bordeaux ist es auch flach. Ja, das ist eines der bekanntesten Weinregionen der Welt. Also ich glaube, dass das nicht das Ausschlaggebende. Ja. Ich bin ganz froh, dass ich keine Terrassen habe. Ich habe Höhenangst. Das wäre nichts für mich.
Besser ist es. Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr?
Im Moment 57 Eigenfläche. Wir pflanzen im Moment laufend aus. Wir haben dieses Jahr, gerade jetzt, vorige Woche, 3 Hektar neu gepflanzt. Dann sind wir auf 60 und das ist dann schon eine ganz große Größe. Also ja. In Zukunft werden wir halt Weingärten, die wir früher dazugekauft haben, die nicht so in Schuss sind, wie wir uns das vorstellen, die austauschen und neu bepflanzen. Also das ist so die nächsten Jahre die... Also Erweiterung ist es ja gar nicht, es bleibt so um die 60 Hektar, voraussichtlich.
Was hat es jetzt mit den Nummern nochmal auf sich? Also wir sprechen jetzt Nummer 7.
Genau, also es ist so, dass wir eben wie schon vorher gesagt, diese vielen verschiedenen Sorten haben und von vielen dieser Sorten jedes Jahr bis rauf zur Trockenbeerenauslese gehen. Ja. Und das Höchste, was wir an Qualität am Trockenbeerenauslese produzieren, findet sich in den Kollektionsweinen. Mit dem goldenen Etikett, goldene Kapsel und Nummer drauf. Und weil wir so viele verschiedene Sorten haben, manchmal von einer Sorte auch 2 Versionen in einem Jahrgang, haben wir uns entschlossen, seit 1995 die Kollektionsweine, das höchste unserer Qualität, zu nummerieren. Jeden Jahrgang von 1 bis, je nachdem wie viel wir gemacht haben, je höher die Nummer, desto höher die Konzentration. Heißt nicht, desto besser der Wein. Also jeder Jahrgang neu nummeriert, von 1 aufsteigen. Zum Beispiel 2015 haben wir 12 verschiedene Trockenbeerenauslesen gemacht. 1 bis 12. 1 der niedrigste Zuckergehalt, 12 der höchste. 2005 waren es 10 Trockenbeerenauslesen, 1 bis 10. Und wir trinken jetzt die einzige Cuvée in der Kollektion, das ist die Grand Cuvée. Und die Grand Cuvée ist immer Cuvée aus unseren Hauptsorten, Welschriesling und Chardonnay. Also ca. 45% unserer Rebanlagen sind mit Welschriesling bepflanzt, ca. 20% mit Chardonnay. Jetzt wird man sagen, Chardonnay, moderne Sorte, stimmt nicht, wurde ja nach Österreich gebracht von den Mönchen, schon vor über 180 Jahren, also auch heimisch bei uns. Und wir haben die Cuvée aus diesen 2 Sorten sehr, sehr gerne, weil Welschriesling für Frucht und Eleganz. Es hat diese, wenn du reinriechst, das Quitte, also Quittenaromatik, ja. Gekochte Quitte. Am Gaumen hast du Honigmelone, weißer Pfirsich. Vom Chardonnay kommt eher das Zitrusaroma und die Fülle in der Mitte, ein bisschen Milchkaramell hinten. Und die Sorten gemeinsam geben für uns die perfekte Harmonie. Und die Grand Cuvée, sagen wir immer, das ist der Wein, das ist wie unsere Visitenkarte. Das ist der Wein, der am besten den Jahrgang, die Region und das Weingut widerspiegelt.
Und warum eignen sich jetzt Welschriesling und Chardonnay so viel besser für Süßwein? Oder eignen sie sich überhaupt besser oder ist das nur einfach?
Also bei uns kann man praktisch aus jeder Sorte Trockenbeerenauslese produzieren. Das ist überhaupt kein Problem, weil wir das perfekte Klima dafür haben. Also aus fast jeder Sorte. Aus den heimischen Sorten, sagen wir es so, geht es aus jeder. Aber gerade Welschriesling hat lange Tradition bei uns und Welschriesling kriegt diese enorme, wunderbare Frische. Gerade diese Quittenaromate, dieser weiße Pfirsich und es hat eine irrsinnige Langlebigkeit. Also der Wein, was wir jetzt trinken, ist 2005, das ist 17 Jahre alt. Krass. Das ist jugendlich.
Sehr sogar, ja. Ja, und natürlich auch die Bärenhaut, oder? Also
die Bärenhaut, wobei Welschriesling ist eine sehr spät reifende Sorte. Mhm. Ist meist die letzte Sorte, die wir ernten, hat aber damit eine wunderschöne Reife. Und die Bärenhaut wird beim Welschriesling dann relativ dünn, wenn er reif wird. Und damit kann die Botrytis wunderbar attackieren. Und das ist natürlich großartig. Und gemeinsam mit dem Chardonnay, diese Harmonie ist einfach wunderschön. Und ich habe extra ein bisschen was Älteres genommen, weil wenn wir dann morgen in der Freundschaft sind, zu dem Wein raucht sich super Zigarre.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön. Das glaube ich, ja.
Wenn wir dann ausprobieren und berichten bei der nächsten Folge. Mich so interessiert auch noch, wie hoch ist da die Zuckergradation jetzt in dem 12,5er?
100%. Nein, wir sind bei 220 Gramm pro Liter. Also doch etwas höher. Aber das Schöne in unserem Wein ist, sie sind nie, wie sagt man da, pickig. Also oder nie nur süß. Das stimmt überhaupt nicht. Die Süße ist in der Mitte. Ja. Der Abgang ist nie süß. Du hast so ein bisschen was Salziges, du hast ein bisschen was Scharfes, ein bisschen Kräuterwürze, du hast diesen Ingwerton, das ist eine wunderschöne Harmonie. Also der Wein macht Spaß. Also ganz oft, wenn man Süßweine kriegt, ist es nur süß. Das magst du nicht trinken.
Ja.
Was verlangt nach einem zweiten Glas? Das ist angenehm.
Jetzt werde ich als Österreicher hier in Deutschland immer attackiert. Das, was ihr macht, ist tatsächlich nur so Marmelade und konzentrierte Marmelade. Weil die Deutschen ja immer glauben, sie machen die besten Süßweine aufgrund der Säure und der Balance, bla bla. Aber dann denke ich immer auf den Hans Martin, unseren gemeinsamen Freund, der dann sagt, gebt's mir endlich einmal einen richtigen Süßwein. Und irgendwie hat er schon recht. Ich meine, die ganzen Auslesen, ja, ich verstehe das alles mit der Balance und so weiter. Aber wenn das so schmeckt und wenn das eine gewisse Reife hat und was auch immer sehr prägnant ist und das bringen wahrscheinlich die Böden, ist diese Salzigkeit.
Genau.
Und du redest immer davon bei den Jahrgangspräsentationen und so. Aber das ist so und das macht den Wein so delikat und auch lang und auch, wie du richtig sagst, für mich ist die Flasche schon wieder fast zu klein. Nicht? Also ich liebe Süßwein tatsächlich. Das ist geil. Vor allem finde ich super jetzt am Vormittag oder knapp nach dem Mittag, kann man mit sowas super einsteigen.
Vor allem, das gibt uns Energie für den Rest des Tages.
Da kannst du sicher sein.
Und zu deiner Beruhigung, wir füllen auch Großflaschen. Also wir füllen nicht nur bis zum Magnum, sondern auch 3, 6, 9, 12, 18 Echt? Liter. Und von dem Wein wurde die einst, also mittlerweile gibt es größere, aber die einst größte Flasche der Welt befüllt. Die steht in der Schweiz im Restaurant Kupf, von so einer Alm, würde man in Österreich sagen. Und die hat 480 Liter. 480 Wein. Es gehört an einen Schweizer Sammler, den ich gut kenne und der hat die größte damalige, vor über 10 Jahren, Weinflasche in Amerika war gesehen und hat gesagt, na, er möchte die größte haben und da muss was Gescheites drinnen sein. Und mein Süßwein schimmert so schön goldig und das hätte er gerne. Und dann hat er die Flasche organisiert, das hat irgendeine Spezialglaserei, also handgemacht und die haben gesagt, das Größte, was sie machen können, ist 480 Liter. Und dann haben wir das so gemacht, haben dann die Alm in seinen Keller, haben die noch ein Loch reingeschnitten und das mit dem Kran runtergelassen. Also
krass. Das größte Süßweindepot der Welt sozusagen, privat.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Logistisch finde ich das super spannend. Oh, der Wein ist super.
Und wie lang hängt dann sowas länger?
Naja, unsere Ernte beginnt so Anfang Oktober mit den ersten Selektionen und endet so um die Weihnachtszeit oder noch später. Das heißt, meine Ernte ist irrsinnig lang, weil die Botrytis, also der Edelschimmelpilz, kommt nicht zu jeder Sorte, zu jeder Lage und zu jedem Stock zur gleichen Zeit. Okay. Das heißt, ich habe bis zu 6, 7 Erntedurchgänge pro Weingarten. Also wir fahren dahin, ernten die fertigen Trauben, also die Botrytis befallenen Trauben raus und lassen die gesunden Trauben hängen und warten, bis die nächste Botrytis kommt. Das heißt, es ist ein irrsinnig langer Prozess. Also meine Ernte dauert Oktober, November, Dezember, manchmal bis in Jänner, 4 Monate krass. Manchmal.
Und man weiß dann auch, am Anfang nicht, wie viel es am Ende sozusagen dann wirklich wird.
Das weiß man nie.
Stimmt.
Wenn es irgendwann zu kalt ist, dann kommt die Botrytis nicht mehr und dann ist es vorbei.
Aber
Teilst du das alles ein oder hast du da entsprechendes Team natürlich?
Ich habe natürlich ein entsprechendes Team. Bei 57 Hektar geht das nicht mehr alleine, aber während der Ernte bin ich die ganze Zeit da. Ich bin jeden Tag auch im Weingarten, auch im Keller. Also jede Küvettierung stammt von mir. Die meisten Ernteentscheidungen stammen von mir. Ich habe natürlich einen Weingartenmanager und einen Kellermeister auch, aber wir besprechen das jeden Tag im Team und ich bin jeden Tag dabei.
Verkostung.
Und auch die Küvettierungen stammt alles von mir. Also das ist der Teil, den ich niemals aus der Hand gebe. Was ich sehr gern aus der Hand gebe und schon gegeben habe, ist die Administration.
Ich frage jetzt nämlich bewusst nach, weil ich kenne die jetzt schon relativ lang und gut. Und ich finde es immer super, weil du gehörst für mich teilweise zu den also so organisatorisch verpeiltesten Personen. Wenn ich die frage, in welchem Hotel bist du, keine Ahnung, irgendwo da. Ich habe einen Plan gekriegt von meiner Frau oder hier und dann bin ich da, aber keine Ahnung, wie ich da hinkomme.
Sehr sympathisch.
Und dann denke ich immer, wenn du die lese so lang und alles immer so Einzelparzellen, dann ja, irgendwo muss ja...
Das habe ich im Kopf immer. Ja, okay. Aber mich braucht es ja nicht zu interessieren, bis am Morgen vor dem Abflug, in welchem Hotel ich
vollkommen
bin.
Vollkommen richtig.
Wenn es eh gebucht ist.
Das sehe ich dann schon,
wenn ich ankomme.
Ja, du musst performen und die Weine müssen passen. Das ist das Wichtigste. Na, das ist super. Aber ich finde es auch lässig, wie du dann immer so dein... Ich war ja, glaube ich, bei der ersten Jahrgangspräsentation, da war ich so 18, 19 und hatte das Glück, dort zu sein. Das ist immer so die Champions League. In Österreich als Sommelier, wenn du bei der Gracher Jahrgangspräsentation eingeladen wirst, weißt du ganz genau, geil, das ist super.
Geil.
Und ja, das war immer so ein kleiner Ritterschlag, dort zu sein, weil da waren auch international nur Top-Leute von Raj Parr über Aldo Sohn und die ganzen Amerikaner. Und das war echt immer perfekto.
Ja, möchtest du kommen? 11. 12. Juni? Bei unserem Weingut?
Das ist schön dort. Super.
Ja.
Und man verkostet da immer die Kollektion durch, die geführt, oder man kann das eben buchen und du sitzt dann da. Und es ist so geil, wie du jedes Jahr das immer so ganz, ganz perfekt beschreibst und immer auf die ganzen Geschmacksnuancen und so eingehst. Und dann habe ich mir immer gedacht, warum befasst ihr so extrem mit der Aromatik der Weine? Und dann irgendwann wurde es einmal, du hast ja eigentlich was anderes gelernt, oder?
Nee, ganz richtig habe ich gar nichts gelernt. Also, ich habe eine Wirtschaftsschule besucht und habe dann auf Wunsch meiner Eltern ein Wirtschaftsstudium begonnen, das ich nie abgeschlossen habe. Ich war damals in Wien und war super Weinverkäufer fürs Weingut, nur ein erfolgloser Student. Also, und habe auch nie Weinbau wirklich gelernt. Also niemand bei uns. Also mein Großvater war ein normaler Bauer, der war 2 oder 3 Jahre in der Schule, weil der ist im Krieg aufgewachsen. Und da gab es das nicht. Also Lesen, Schreiben, Rechnen, das war's. Mein Vater war gelernter Drogist. Also hat auch nie Weinbau gelernt, in Wahrheit. Und das ist eigentlich alles Learning by Doing und Autodidakt. Ja.
War das immer schon klar, dass du das Weingut übernehmen
willst? Überhaupt nicht. Also so zwischen 14 und 18 glaubt man ja immer, das, was die Eltern machen, ist alles ein Unsinn, obwohl man es gar nicht weiß, was sie machen. Und ich bin dann eigentlich per Zufall dazu gekommen, weil kurz vor meinem 18. Geburtstag habe ich mir überlegt, dass ich natürlich den Führerschein machen möchte, dass ich ausgehen möchte und dass ich mein eigenes Auto haben möchte. Und bin zu meinem Vater ins Büro gegangen und habe gesagt, du, ich bräuchte jetzt schon mehr Taschengeld, weil Führerschein, Auto, weggehen. Mein Vater hat gesagt, super, kein Problem, wir haben Arbeit genug. Und dann habe ich halt nach der Schule und samstags Fässer gewaschen, Tanks gewaschen. Dann irgendwann habe ich einen Führerschein wirklich gehabt. Und dann habe ich halt am Wochenende Chauffeur für meinen Vater gespielt. Und bin halt so in die besten Restaurants gekommen. Habe immer wieder kosten dürfen. Dann waren laufend tolle internationale Leute bei uns im Haus, aus dem Restaurantgeschäft, aus dem Weingeschäft, die immer tolle Flaschen mitgebracht haben. Und irgendwann haben wir mir gedacht, eigentlich ist das voll geil, was meine Eltern machen. Und dann haben wir das genauer angeschaut und habe echt jeden Tag nach der Schule Schulrucksack weg und ab in den Keller und geschaut, was gemacht gehört, durchverkostet. Und ich war immer schon sehr essensaffin und bin dann draufgekommen, dass das richtig großartige Geschmackserlebnisse sind.
Das sieht man gar nicht so. Super in shape.
Naja.
Und dann war das irgendwie, ja, okay, und dann Hat dir das so gefallen, dass du dann reingerutscht bist in das Ganze?
Dann bin ich reingerutscht und mein Vater hat sich immer gewünscht, dass ich studieren gehe, weil für ihn war es nicht möglich, weil die Familie relativ arm war, wie er jung war, und es war nicht möglich, weil sein Bruder war schon Student, der bessere Notenschule in der Schule hatte wie mein Vater. Und ein zweites Kind studieren schicken ging nicht. Für eine kleine Bauernfamilie vom Land einen zweiten nach Wien schicken, unmöglich. Und jetzt hat halt mein Vater einen Lehrberuf erlernt, Drogist, hätte sich aber immer gewünscht zu studieren. Und deshalb wollte er mir das unbedingt ermöglichen, obwohl ich gar nicht studieren wollte. Weil ich habe damals schon gesagt, mit 20, wie das begonnen hat, das Studium, ich weiß es jetzt, ich will Weinbauer werden. Und mein Vater hat immer gesagt, mach einmal zuerst was Gescheites, also lern was Gescheites und dann kannst du noch immer Weinbauer werden, wenn es dir gefällt. Und dann habe ich halt so 1,5, 2 Jahre studiert. Wobei die letzten 12 Monate eigentlich nicht mehr. Da war ich die ganze Zeit dann fürs Weingut auf Präsentationen unterwegs, habe die Ernte mitgemacht und irgendwann so beim Mittagessen unter der Woche noch Vormittagsarbeit im Keller, sagt mein Vater zu mir, du, mir gefällt das irrsinnig, dass du jetzt da mithilfst, dass du Interesse zeigst. Großartig, aber jetzt wäre es einmal wieder Zeit, dass du zurückgehst auf die Uni und ein paar Prüfungen machst, weil irgendwann muss das fertig werden. Und ich habe dann gesagt, naja, ich kann nicht mehr zurück auf die Uni. Und er hat gesagt, wieso? Ist ja gar kein Problem. Brauchst du dann doch Lernen fahren? Sag ich, naja, ich bin seit über einem halben Jahr nicht mehr inskribiert. Und dann ist der Haussegen sehr schief gehangen. Krass. Zum Glück war das Unternehmen damals schon groß genug, dass man sich nicht da und über den Weg laufen muss. Also wir haben dann 3 Wochen nichts miteinander geredet und dann weitere 3 Wochen nur das Notwendigste. Aber im Endeffekt war es dann ganz gut, weil ich war damals schon 24 oder 23, weiß ich gar nicht mehr genau. Und mein Vater ist sehr, sehr jung verstorben. Ich war erst 26, wenn mein Vater gestorben ist. Und wenn ich diesen Schritt damals nicht gemacht hätte, wäre ich sicher nicht genug vorbereitet gewesen, auf diesen Schritt das Weingut zu übernehmen. Ja. Man war ich trotzdem nicht. Ich war erst 26 Jahre, da 27, also ist noch immer jung, aber ich habe eine ganz gute Schule vorher gehabt. Ziemlich hart, aber es war gut.
Ja, und das waren ja zu dem Punkt auch riesen Fußstapfen, nicht? Also wenn man an Louis gekannt hat, das war ja, glaube ich, der wichtigste Weinmensch Österreichs, muss man tatsächlich sagen, und auch so der Krass. Botschafter. Also das war ja immer so, international war, glaube ich, keiner mehr unterwegs wie er.
Ja, mit Sicherheit.
Als Gründer dann der Feinwein-Trade, zu dem auch noch dann zum Reden kommen werden. Aber es hat ja keinen gegeben, der irgendwo im Ausland österreichische Weine herzeigt hat. Und er hat nie nur seine eigenen Sachen mitgenommen, sondern hat immer 2, 3 Flaschen von Kollegen mitgehabt und hat gesagt, probiert's das, das ist großer österreichischer Wein. Und das ist schon was, ja, also generell alles, was da passiert ist, war wirklich was Besonderes. Ja.
Wichtiger Botschafter
sozusagen. Ja, und das war dann wahrscheinlich schon eine ganz krasse Nummer, das zu übernehmen.
Ja, ich meine, ich habe ja Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. Ich wusste ja schon ein Jahr vorher, dass mein Vater sterben wird. Ich hatte Krebs und es war klar, dass da nichts mehr zu machen ist. Das heißt, man musste das Ganze beschleunigen. Und mein Vater war ja sehr ein großer Vordenker eigentlich auch. Und der hat dann gesehen, okay, es wird eng für ihn. Und hat sich in der Form beschleunigt, indem er immer gesagt hat, okay, ob ich jetzt mal nicht zur Chemotherapie fahre, du bist mein Chauffeur, du legst dich auf die Couch und wir reden. Und das war sehr, sehr gut, muss ich sagen, und mit sehr vielen Hinweisen, die mich heute noch begleiten. Krass. Und die heute noch stimmen. Und das ist doch jetzt 14 Jahre her. Ja.
Also hat sozusagen nochmal so viel Wissen wie möglich.
Ja. So viel und so schnell wie möglich weitergegeben. Was auch für mich sehr lehrreich, sehr interessant war und sehr viel Hilfe war.
Oh, das glaube ich ja voll. Vor allem auch von jemandem, von dem man ja auch dem man ja auch vertraut, nicht irgendjemand. Ja. Irgendwie ein Lehrer in der Uni oder so ist ja nochmal was anderes, glaube ich, wie wenn dir dein Vater irgendwie das angesammelte Wissen weitergibt.
Der Begriff, der dann auch auf der Flasche steht, ich meine, wir machen dann auch gleich weiter, vielleicht ist das ja auch dann übergegangen in Form von Wissen, Nobel Vague.
Bei den Kollektionsweinen gibt es zwei Stilrichtungen. Eine traditionelle, das nennt sich Zwischen den Seen, ist eine Hommage an den Neusiedler See, an die kleinen Lacken, die ich vorher erwähnt habe, die das möglich machen, diese Weine jedes Jahr zu produzieren. Und das ist eher die traditionelle Linie. Das heißt, kein Einsatz von Barrique-Fässern. Das heißt, diese Weine, die zwischen den Seen heißen, sind im großen alten Holzfass ausgebaut, sprich 1000 Liter Fässer, oder im Stahltank. Und da ist die primäre Aromatik, die Pointe. Und das sind Sorten wie Muscat O'Tonnell, die Scheurebe und manchmal der Welschriesling. Die zweite Linie, Nouvelle Vague, wie von dir angesprochen, Neue Welle übersetzt, ist Französisch. Und das sind Weine, die wir im neuen französischen Fass ausbauen. Und mein Vater war einer der Ersten, die das in Österreich gemacht haben, schon Ende der 70er, die ersten Versuche, Anfang der 80er dann wirklich umgesetzt. Und man kannte das damals in Österreich nicht. Und in Österreich haben viele gesagt, man sollte das eigentlich verbieten, weil es den Wein zu sehr beeinflusst. Und mein Vater hat viel damals in Sauternes gelernt. Und ihm hat das immer gefallen, dieser Stil, weil durch den Luftaustausch die sekundäre Aromatik dieser Wein in den Vordergrund rutscht. Und
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Sekundäraromatik. Sekundäraromen sind Weinaromen, die bei der Gärung und beim Ausbau des Weins entstehen. Es sind die Aromen, die nicht direkt aus der Frucht und der Rebsorte stammen, das wären nämlich die sogenannten Primäraromen. Oha. Durch die Methoden der Weinbereitung können Winzerinnen und Winzer auf die Weinaromen Einfluss nehmen. Wer hätte das gedacht? Einerseits durch das Holzfass, wie von Gerhard beschrieben, aber auch durch die Temperatur. Zum Beispiel betont eine Gärung bei niedriger Temperatur die fruchtigen und blumigen Primäraromen aus der Beere. Eine höhere Gärtemperatur bringt andere Aromen zum Vorschein. Wachs, Pilze, Nüsse oder auch Kuhstall. Wie Willi irgendwann mal gesagt hat, ein bisschen dirty darf es schon sein.
Da nehmen wir Sorten, wo wir glauben, dass die sekundäre Aromatik die Pointe ist. Und das sind Sorten wie Chardonnay, Traminer, rote Süßweine oder der Welschriesling als Part des Grand Cuvées. Nouvelle Vague war in den 60er, 70er eine bekannte Filmreihe, die sehr kontrovers war, die Sachen aufgezeigt hat, die halt nicht unbedingt gesellschaftsfähige, also damalige gesellschaftsfähige Dinge aufgezeigt hat. Und es war ganz was Neues, eine Revolution sozusagen. Und der Einsatz als Barrique-Fass, das war auch in Österreich eine Revolution. Und deshalb hat er diese Linie angelehnt an diese Filmreihe benannt.
Nouvelle Vague, das klingt auf jeden Fall
edel. Wann hat das eigentlich angefangen mit dem internationalen Supererfolg?
Wirklich angefangen erst in den 90er Jahren. Es ist so, in den 80ern hat sich ja kein Mensch für österreichischen Wein interessiert. Es war eine ziemliche schwierige Phase im Ganzen für österreichischen Wein. Wir hatten damals einen Weinskandal und alles drum und dran. Das war das Einzige, was man über österreichischen Wein international gewusst hat. Übersee hat man gar nicht gewusst, dass Österreich überhaupt Wein produziert. So fängt es einmal an. Und in den 80ern hat mein Vater immer gesagt, das waren so die dunklen 80er Jahre für den österreichischen Weinbau und auch für uns. Mhm. Weil ganz einfach, er ist auf Messen gefahren und es hat sich einfach keiner für den Wein interessiert. Also die Qualität war auf heutigem Niveau, aber er konnte die richtigen Leute nicht dazu bringen, seinen Wein zu kosten. Er stand am Stand und wusste, wer die richtigen Leute sind, hat er gefragt, ob sie kosten wollen. Die haben gesagt, Austrian Wine, no, thank you. Sind wieder gegangen, weil sie alle geglaubt haben, was will der? So ist nichts Gescheites, haben die geglaubt. Und es hat eine Zeit lang so gegangen und damals war ja mein Vater nur Teilzeitwinzer, weil meine Großeltern noch nicht in Pension waren, also in Rente. Und das Weingut war damals nicht groß genug, um zwei Familien zu ernähren. Und mein Vater hat einen täglichen Beruf gehabt in Wien, als Drogist und hat halt abends im Weingut gearbeitet und seine Wochen, seine Urlaube für Präsentationen aufgebraucht. Und in den 80er Jahren eine Reise zur London Wine Trade Fair nach London oder zur Winexpo nach Bordeaux hat mehrere Monatsgehälter verschlungen, in Wahrheit. Und immer gesagt, also alle seine Freunde, inklusive meiner Mutter, haben zu ihm gesagt, du bist wahnsinnig, du musst Geld verbrennen, das ist alles Schwachsinn, da kommt nichts raus. Und irgendwann Ende der 80er war sie eingebildet, in London ein Tasting zu halten und die besten Journalisten einzuladen. Und jeder hat ihm gesagt, du, da kommt keiner. Niemand kennt Kracher, niemand kennt österreichischen Wein, das interessiert niemanden. Du gibst einen Haufen Geld aus, den Wein rüber zu schicken, du musst rüberfliegen, du musst eine große Hotelsuite buchen, wo man die Leute hinsetzt und das verkostet, das wird nichts. Also ich dachte, naja, dann machen wir das ein bisschen anders. Hat eine neue Einladung geschrieben, da ist ganz groß drauf gestanden, Chateau Dicam Tasting. Chateau Dicam ist das bekannteste Süßweingut seit 300 Jahren in Sauternes in Frankreich. sind großartige Weine und hat ganz klar unten dazu geschrieben, versus Kracher. Und natürlich sind alle gekommen, weil 6-7 Jahrgänge Chateau Dicam kriegt man nicht alle Tag, vor allem auch ältere. Und hat immer das Pendant für uns mitgenommen. Alles blind serviert in zwei Gläsern. Natürlich so ausgesucht, dass wir sicher gewinnen. Hat schon die richtigen Jahrgänge genommen,
so,
muss
so,
man
so ja. Macht man immer gute Verkostungen.
Natürlich, natürlich. Also man hat schon vorher gewusst, wie das ausgehen würde. Und von 7 Flights haben wir 6 gewonnen. Es war schon so ausgesucht, dass halt einer doch der Ikem gewinnen kann. Also man hat immer geschaut, die Jahrgänge, das muss passen. Und so waren wir das erste Mal wirklich in der internationalen Presse, haben dann auch sofort einen Importeur in England gehabt, in Belgien und in ein paar europäischen Länder. Und das war so der erste internationale Aufschrei, wo man dann gesehen hat, okay, jetzt funktioniert's. Und das war 89. Und dann war 90 ein toller Jahrgang und 91 auch ein toller Jahrgang. Und genau in dem Jahr hat sich mein Vater dann entschieden, okay, jetzt ist es soweit, wir haben ein bisschen internationale Aufmerksamkeit, wir haben einen Markt, wir können unseren Wein verkaufen, ich kündige meinen Job in Wien. Krass. Und hat seinen Job gekündigt und dann kam 92 und 93 echt beschissene Jahrgänge, also einmal Frost, einmal Trockenheit, also wirklich nichts rausgeschaut. Also fast null Ernten. Und mein Vater hat in der Zeit einige Male, ich weiß nicht, war damals 12, 13 Jahre alt, wirklich bereut, den Job aufgegeben zu haben, aber er konnte nicht mehr retour. Nicht, weil sie ihn nicht genommen hätten, sondern weil das Weingut größer gemacht hat, mehr Weingärten da waren und das wer bearbeiten muss. Auch wenn kein Ertrag da ist. Mhm. Und das war eine ziemlich sehr, sehr schwierige Zeit. Und zum Glück kam dann 94, was wieder ein toller Jahrgang war, und dann 95, wo heute noch gesagt wird, dass es der beste Jahrgang ist,
Start, ja.
Den wir jemals produziert haben. Es waren damals 15 Trockenbeeren aus Lesner und ein gewisser Robert Parker hat diese Weine verkostet. Und was wir nicht wussten damals, aber heute schon, dass diese Weine im Parker-Team vorher schon bekannt waren und man sich das 2 Jahre angeschaut hat und einmal nichts geschrieben hat, einmal geschaut, was macht der Typ wirklich, ist das nachhaltig gut? Und hat ältere Jahrgänge verkostet und hat gesagt, okay, das schaut ganz gut aus. Und dann kam der 95er und damals der Pierre Rovani, der für einen Parker geschrieben hat, hat diese 15 Weine gekostet und hat alle mit zwischen 91 und 98 Punkten bewertet.
Wow.
Und der Artikel war über 3 oder 4 Seiten lang. Und das war das erste Mal, dass Parker über Österreich überhaupt was veröffentlicht hat. Wow. Und der erste Satz war, alles Kracher came into my life like a siren into a peaceful afternoon nap. Also so wie in mein Leben kommen wie eine Sirene in einen Mittagsschlaf. Und das war wirklich großartig. Damit war das wirklich ein internationaler Aufschrei. Und damit ist unser Weingut wirklich international gefragt und bekannt geworden. Also es war wirklich, wirklich großartig. Ich kann mich noch erinnern, wir haben damals noch Faxgeräte gegeben, heute weiß ja das gar keiner mehr. Und dieses endlos Papier, und wir sind alle gestanden vor dem Fax, das Fax aus Amerika, kommen sie dem vorher angerufen und das Fax angekündigt. Wir sind alle vor dem Faxgerät gestanden. Das ist ein endlos Papier, ewig lang rausgekommen, die ganze Parker-Ausgabe runterkopiert. Und das war, weiß ich nicht, 30 Meter lang insgesamt, das alles geschickt haben, also nicht nur unsere Wertungen. Und wir haben das gesehen, und ich weiß noch, es war ein Riesenjubel und Riesenfreude natürlich, weil sie auf einmal Jahrzehnte Arbeit ausbezahlt haben.
Krass. Und konntet ihr dann die Nachfrage sozusagen, wie war das denn, der Switch von wenig Aufmerksamkeit bis Parker sagt, halliere.
Also ich war damals ja noch nicht so im Weingut involviert, damals war erst 14 oder 15, wie das rausgekommen ist, aber ich kann mich noch erinnern, dass es ein recht gutes Gefühl war.
Ja, das glaube ich. Voll, ja, voll.
Also, muss ich sagen, wir waren ja bis 92 oder 93, wo das Weingut heute steht, das war auch mein Elternhaus, aber es ist nie fertig geworden, weil wir kein Geld hatten. Es wurde 81 gebaut zu meiner Geburt und wir sind erst 91 oder 92 eingezogen, weil es nie fertig geworden ist, weil alles Geld immer ins Unternehmen geflossen ist. Und wir haben bei den Eltern meiner Mutter gewohnt in einem ganz kleinen Haus und sind dann erst Mitte der 90er wirklich dort eingezogen. Und das Lustigste ist, also mein Elternhaus, da wohnt heute keiner mehr im Weingut. Und mein Büro ist dort, wo mein Kinderzimmer war. Ich bin sozusagen wieder zurückgewandert. Also.
Mega cool.
Also, das war es. Das gefällt mir sehr gut, weil, wie ich schon gesagt habe, administrative Arbeiten hasse ich. Ich muss sie aber trotzdem manchmal machen. Und da will ich halt schön in einem Raum sitzen, wo ich mich wohlfühle.
Das finde ich gut.
Zumindest das. Also.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ist es dann so, dass man, wenn man jetzt die Jahre davor nicht diese Aufmerksamkeit hat oder die Nachfrage, muss man dann sagen, hat man da genug Wein im Keller? Produziert man davor so viel in der Voraussicht? Das kann man ja nicht machen, oder?
Nein, überhaupt nicht, weil vor allem 92, 93 war schlecht und in den Jahren vorher mussten wir immer schauen, dass wir alles an den Mann bringen, um das nächste Jahr zu finanzieren und um neue Weingärten zu kriegen. Es war ja alles nicht so einfach. Wir haben dann ziemlich schnell umgeschwenkt und weitere Flächen gekauft, ausgesetzt, Flächen gepachtet, Trauben gekauft nach Möglichkeit. Also gerade in ganz großartigen Süßweinjahrgängen kann man ja auch Trauben kaufen, weil dann wartet man ja leicht auf die Botrytis. In schlechteren Jahrgängen ist es schwieriger. Aber es waren dann ein paar tolle Süßweinjahrgänge hintereinander, wo das ganz gut funktioniert hat. Und so konnten wir auch teilweise den Markt befriedigen. Also unser Weingut ist ja nicht nur auf Süßwein fokussiert. Traditionell seit 1959 ist es so, dass es ca. 70% süß sind. Aha. Und der Rest ist trocken weiß und trocken rot, weil unsere Region ja ein warmes Gebiet ist und wir Reife kriegen, also auch für trockene Weine. Die Botrytis erst kommt, wenn die Trauben reif bis überreif sind. Und was wir auch gemacht haben ab 1995 ist, es gab auf einmal keinen trockenen Wein mehr von uns.
Weil ihr alles für Süßwein benutzt.
Weil wir alles für Süßwein benutzen, also nach Möglichkeit alles für Süßwein benutzt. Es gab schon einen, aber vielleicht 5% von der Gesamtproduktion. Und dann das hielt an bis 2003 oder 2004. Und dann haben wir das sukzessive wieder gesteigert und wir sind heute wieder auf den 70% süß und 30% trocken.
Kam dann irgendwann, also wir haben jetzt den nächsten Wein, lass einfach den nächsten Wein besprechen.
Ja, ich finde das großartig.
Das war so ein bisschen, war das deine Innovation schon oder war das so das Letzte? Ich kann mich erinnern, als ich irgendwann bei meinen ersten Jahrgangspräsentationen war die plötzlich da, also der Rosenmuskateller. Ja. Und es muss irgendwann um 2007 herum gewesen
sein. Ja, 2006 war der erste Release, ja. Ja.
Okay, und habt ihr gab es die immer schon in Burgenland?
Ja, also jein. Wir sind so zum Rosenmuskateller gekommen. Mein Vater war ein Riesenfan dieser Sorte. Und Rosenmuskateller gibt es ja sehr viel, oder gab es sehr viel jetzt auch nicht mehr in Alto Adige, also in Südtirol, in Italien. Mein Vater hat diese Sorte geliebt immer. Und zu Weihnachten, wo nur die Familie war, hat mein Vater immer gesagt, zu Weihnachten trinkt man keinen Wein, trinkt man keinen Alkohol am 24. am Abend, weil das sind nur wir und sonst sind wir eh immer mit Alkohol beschäftigt. Und kein Wein hieß bei uns, es gab schon ein, zwei Flaschen, weil das ist so eh nicht viel.
Pro Kopf oder für die Familie?
Nein, für die Familie, wir waren nur zu dritt. Also. Und das war halt dann immer Rosenmuskateller. Mein Vater hat immer gesagt, da trinkt man was Spezielles. Und er hat diesen Geruch und diesen Geschmack immer so geliebt. Und ich weiß noch, als Kind in den 80er Jahren durfte ich zu Weihnachten immer an den Wein riechen und ein bisschen was kosten. Und wenn du da reinriechst, diese Rosenblütenaromen, Hibiskus, ein bisschen Lebkuchengewürz, das hat ja auch was Weihnachtliches. Und für mich ist die Sorte immer, wenn ich die trinke oder kosten darf, das ist Weihnachten. Das macht mir immer ein bisschen ein Smile aufs Gesicht, das einfach glückliche Kindheitserinnerungen zurückruft. Und Wir haben das erste Mal 2002 gepflanzt. Damals war ich dann schon gerade frisch im Betrieb und mein Vater hat immer geliebäugelt, diese Sorte auszupflanzen. Ich habe dann gesagt, warum machen wir es nicht? Weil wir finden das beide einfach großartig und es kann ja nicht viel passieren. Wir setzen einmal drei rein und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir halt schlimmstenfalls ein Pech gehabt. Und plötzlich 2002 haben wir es entschieden, 2003 haben wir es erst gepflanzt, weil die Reben nicht so einfach zu organisieren waren. Wir haben die dann aus Südtirol geholt und wir brauchten eine Genehmigung vom österreichischen Staat, um das überhaupt zu dürfen, weil die Sorte in Österreich nicht registriert ist und so weiter. Also viel Bürokratie und haben die dann gepflanzt und 2005 haben wir die ersten paar Trauben geerntet und da weiß ich nicht, war es mitten in der Ernte und wir haben uns die Trauben angeschaut, haben sie gekostet, alles super. Und mein Vater hat damals gesagt, hey, wir haben eh keine Zeit, das zahlt sich nicht aus, das lassen wir hängen, da kommt ja eh nichts raus, wir konzentrieren uns lieber aufs andere. Und dann bin ich an einem Sonntag mit meinem Großvater, der damals schon, war der 79 oder 78, haben wir uns entschieden, dass wir sonntags mit ein paar Kübeln rausfahren, nur wir zwei, mein Großvater und ich, haben das ein bisschen abgeerntet und haben das mit so einer kleinen Wasserpresse ausgepresst und dann mit dem Spaten immer gescheit. Also den ganzen Tag dauert, den ganzen Sonntag. Und haben 2 Milchkannen an Wein gewonnen davon.
Krass, von wie viel Kilo würdest du sagen, waren das 2 Milchkannen?
Ja, das waren zumindest 150 Kilo Trauben, weil es so eingeschrumpft war und so. Aber und dann haben wir das gepresst und dann haben wir das in Milchkannen gefüllt und das dort vergären lassen. Das hat 2-3 Monate gegärt und wir haben das dann in der Milchkannen weiter ausgebaut. Ich habe kein Gefäß gehabt, wo ich das rein sollte, ein paar Liter. Das ist geil. Und am Schluss sind dann rausgekommen irgendwie 30 Liter, also 80 Halbflaschen, haben mein Großvater und ich dann in Hand gefüllt. Und mein Vater hat nie zu dem Wein irgendwas gesagt. Außer 5 oder 6 Jahre später hat er gesagt, Alter, das hast du wirklich gut gemacht. Und da habe ich mich irrsinnig gefreut. Ich wollte mal schauen, wie der Wein wirklich wird. Und das war wirklich, wirklich ein toller Wein. Nein, es war 2 Jahre später. Es war ein halbes Jahr vor seinem Tod. Kurz bevor er gewusst hat, dass er wirklich krank ist, hat er mir das einmal gesagt, weil er hat 2 Flaschen mitgenommen, ohne dass ich es gewusst habe. Damals ins Restaurant Meindl und da war er mit ein paar Freunden, ein paar Sommeliers. Und denen hat er das blind gegeben und die waren alle hellauf begeistert und das hat er mir am nächsten Tag erzählt. Und die war damals irrsinnig froh und glücklich, eigentlich eine Bestätigung zu kriegen von jemand, der es eigentlich besser weiß als ich, wie man sowas
voll,
macht.
Ja. Cool. Aber jetzt ist das ja eigentlich fast Blasphemie, dass man einen Rosmuskateller mit Botrytis erntet. Weil ich glaube, das gibt, also hätte ich, bevor es nicht bei euch probiert, hätte ich noch nie irgendwo probiert, oder?
Nein, gibt's nicht, weil in Südtirol ist es eingeschrumpfte Beeren. Und es gibt es auf der Krim, im ehemaligen Zahnweingut Massandra, und dort sind gesprittete Weine. Und dort
aber sind das tatsächlich, ist das Rosmuskat?
Das ist Rosmuskat, nein, Pinkmuskat. Es gibt ja Pinkmuskat, Blackmuskat, es gibt ja viele verschiedene Variationen und der Pink ist der Rosenmuskateller. Und mit Botrytis so richtig hat das noch keiner gemacht. Und wir waren uns ja gar nicht sicher, ob das funktioniert, weil die Schalen sind ja irrsinnig dick.
Ja, und es lebt ja vor allem von dieser wahnsinnigen, von dem unglaublichen Rosenduft.
Genau, oder
von dem
genau. Und das Schöne ist, der wird durch die Botrytis extremst konzentriert. Das ist wunderschön. Und was noch ist, wenn der Wein mehr Luft kriegt, wird es nachher sehen, bei Eukalyptus.
Oha.
Das ist wunderschön.
Echt?
Und das zu Schokoladedessert. Also ich meine, das perfekte Dessert dazu, gerade hier in Deutschland, Keks. Schwarzwälder Kirschtorte.
Boah,
geil. Gibt nichts Schöneres dazu.
Ist übrigens mein Lieblingstorte. Vielleicht müssen wir da mal Großflaschen füllen.
Ja, ja.
Ich kann es mir aber super zu einer Gänseleber mit so eingelegten Kirschen vorstellen.
Das ist sowieso großartig. Und was auch gut ist, wirklich eine bratene Gänseleber, also kurz braten. Gänseleber raus, Butter wieder rein und ein bisschen rote Beeren und ein bisschen Rotwein rein. Das aufkochen lassen, es wird dann auch süß, das wird die Gänseleber drüber und zudem dazu perfekt.
Mei, wäre das schön, wenn es jetzt Gänseleber geben würde.
Eben.
Habe ich die Reform für alle Veganer, die gerade zuhören.
Ich habe Fragen zu dieser Flasche.
Na bitte.
Oben steht L212A.
Ah ja. Ja, das ist Jahrgang 2012 und der Rosenmuskateller war ja keine zugelassene Sorte. Es war nur ein Versuchsweingartner Und,
ist es ja immer noch, oder?
Nein, mittlerweile nicht mehr. 2017 haben wir endlich die Genehmigung gekriegt, dass der Rosenmuskateller eine Qualitätsweinrebsorte ist. Und bis dahin durften wir weder Jahrgang noch Qualitätsbezeichnung draufschreiben.
Und auch nicht die Rebsorte.
Und auch nicht die Rebsorte. Das heißt, da oben steht eine Lotnummer, die eben zufällig L2012A ist, also der Jahrgang 2012. Dort, wo normal bei allen unseren Flaschen der Jahrgang steht. Und als Hinweis auf die Sorte ist eine kleine, schöne Rose drauf gezeichnet. Ah, ja. Und der Wein heißt teilweise gegorener Traubenmost. Hört sich furchtbar an, aber das ist halt die gesetzliche Bestimmung. Und die kleine Rose,
die ist cool.
Die ist uns schön gelungen, muss ich sagen, und ist auch toll zum Valentinstag. Weißt du, oder, wenn man irgendwie Freundin oder Frau ein bisschen verärgert hat, bringt es so eine Flasche heim. Das ist viel gescheiter wie ein Strauß Rosen. Ein Strauß Rosen, du kriegst vielleicht am Kopf oder man stellt ihn am Tisch und schaut ihn wieder an. Trinkst die Flaschen gemeinsam. Vielleicht passiert nachher was Besseres.
So teilweise vergorenen Traubenmost gab es ja schon mal bei euch, nämlich 2002, glaube ich.
Es gab schon 2002 und dann wieder 2015. Das haben wir für andere Geschichte als Hilfsmittel nehmen müssen. Weil das EU-Gesetz sagt, dass Wein 5 oder mehr Alkohol haben muss, um Wein zu sein. Und wir hatten ein paar Mal Trockenbeeren auslesen, die so hoch konzentriert waren, dass sie die 5 niemals erreicht haben. Das war das erste Mal 2002. Und wir meinten, ich glaube, naja, wenn es unter 5 Alkohol ist, geht uns das Weingesetz nichts an, weil ist ja kein Wein. Und haben das ganz normal etikettiert mit unserem normalen Etikett. Und das war damals die Nummer 12. Und da ist nur drauf gestanden Nummer 12. Und oben in teilweise sichtbaren Lettern, weil es alles so gold verspiegelt war, hat man das nie richtig ganz gesehen. Man hat es in gewisser Haltung hat's geheißen Noble Wine und in gewisser Haltung hat es geheißen No Wine. Eben als Anspielung, dass es halt kein Wein ist, weil es unter 5 Alkohol ist. Es ist sowas wie eine Essenz. In Ungarn gibt es eine Zulassung für sowas. Und dann kam der Kellereiinspektor 2 Minuten später und hat das Ganze beschlagnahmt. Und dann haben sie gesagt, naja, was machen wir jetzt? Das wissen sie jetzt auch noch nicht. Jetzt müssen wir mal das irgendwie durchbesprechen, was man da machen kann gesetzlich. Und dann kam man auf diesen teilweise gegorenen Traubenmost. Und genau diese Hintertür haben wir auch beim Rosenmuskateller bis zum Jahrgang 2017 gebraucht. Aber diese Sorte, man, dieser Geruch, der fängt dann richtig ein. Also wenn man bei frisch blühenden Rosenblüten vorbeigeht im Garten, diese Blüte nimmt und richtig schön dran riecht, genau so riecht es. Und diese Hibiskusaromen am Gaumen, ein bisschen Kirsche und im Abgang ganz leichte Tannine, weil es ist eine rote Sorte, also eine dunkle Sorte. Und es ergibt eine wunderschöne Harmonie. Also,
war gut.
Morgen kriegen wir aber in der Freundschaft schon eine Schwarzwälder Kirschtorte dann, oder?
Ja, sicher. Ärgert an das oft, dass so Kleinigkeiten, also gut, natürlich, es ist das österreichische Weingesetz und an Gesetze soll man oder muss man sich halten. Aber wenn man jetzt ein arrivierter Winemaker ist und wenn man eh weiß, dass man mit bestem Wissen und Gewissen das tut, was den Menschen dann gut tut, quasi, wie ärgerlich ist das?
Naja, wir sind ja beide Österreicher und wir wissen, dass es in Österreich immer eine Grauzone gibt und immer einen Weg, um das irgendwie zu lösen. Ja, und genauso haben wir das da auch gemacht. Also wir sind ja es gewohnt, dass es so ist. Ja,
du siehst das jetzt ganz entspannt und locker.
Ich sehe das sehr entspannt.
Wie es viel, wahnsinnig viele andere Winzer oder generell in der Landwirtschaft. Naja,
gleich in dem Moment ärgert man sich natürlich, wenn man sich dachte, jetzt haben wir den Weingarten ausgesetzt und das ist alles tipptopp und jetzt darf man das nicht. Aber im nächsten Moment ist da auch wieder klar, okay, es wird irgendeine Lösung geben, weil das Produkt ist ja nicht schlecht. Es ist weder gesundheitsschädlich noch sonst irgendwas. Also, oder verboten in Wahrheit. Und damit ist es klar, dass es dafür irgendwie einen Konsens geben wird, über kurz oder lang.
Mhm. Bevor wir jetzt zur Kracher Feinwein Trade kommen, noch ein paar, wie verhält sich die derzeitige Klimaerwärmung eigentlich auf die Botrytis? Merkt man das mit der Botrytis? Hat das damit zu tun auch?
Natürlich, also was wir sehen, gerade seit dem Jahr 2013 hat das schon angefangen, die Wetterextreme werden mehr. Und eigentlich hat es schon vorher begonnen, man hat halt gemerkt, die Trockenperioden werden mehr und extremer und länger vor allem. Also das ist schon ein großes Problem im Moment. Ganz ehrlich muss ich aber sagen, dass wir die letzten 20 Jahrgänge mehr großartige Jahrgänge hatten wie die 40 davor.
Krass, okay.
Aber was wir auch wissen ist, dieser Klimawandel, der vielleicht im Moment gar nicht so schlecht ist für uns, für unsere Weine oder für allgemein fürs Burgenland, das ist eine Pyramide. Sind wir schon ganz oben auf der Spitze und geht sie da runter? Wie schnell geht es runter?
Ja.
Geht es ganz steil nach unten oder schön langsam? Das wissen wir eben nicht. Und ich merke jetzt, vor allem die letzten 3 Jahre, merke ich, dass Trockenperioden an Punkten sind, also Jahreszeiten sind, wo sie nicht hingehören. Zum Beispiel dieses Jahr, wir hatten jetzt eine lange Trockenperiode von 8 Wochen. Das ist in der Zeit nicht übel, nicht üblich. Das gibt es normal nicht. Das ist normal die Zeit, wo es mehr regnet. Und es ist die Frage, was jetzt weiter passiert. Also man muss das jetzt über die nächsten Jahre noch beobachten, wie die Entwicklung sein wird. Aber was wir wissen, eine Pyramide geht nicht einmal weiter nach oben.
Ja. Irgendwann. Und kannst du das irgendwie steuern? Weil ich meine, im herkömmlichen Weinbau wissen wir alle, wie das geht und so. Also, oder wie man reagiert auf heiße Jahrgänge, auf kühle Jahrgänge.
Ja.
Ist für die Lage auch sau wichtig, ja, oder geht es dann am Ende des Tages
nur um die Besseres als Lage. Lage, Lage, Lage. Und das hat mein Großvater schon begonnen. Also wir haben in Ilmitz bewirtschaften wir nur 2 Lagen. Eine Lage in Seenähe, Sandboden. Zweite Lage 7 oder 8 Kilometer, also zwischen 5 und 8 Kilometer weiter weg, Schotterboden. Sandlage, das jetzige Seeufer, Schwemmsand vom See. Mhm. Und gerade dieses Angeschwemmte hat die meisten Mineralien und Nährstoffe drinnen. Zweite Lage, Schotterboden. Boden. Genau. Zweite Lage, Schotterboden, ein paar Kilometer weiter weg. Seeuferende bis vor 2500 Jahren.
Ah, ja.
Wieder mehr Mineralität, mehr Nährstoffe,
weil
andere
sich der
Nährstoffe.
See verlagert,
genau,
hat sozusagen.
Genau. Mhm. Plus zu meines Großvaters Zeit, ne, der hat das damals da gemacht, ohne dem Wissen, dass das eigentlich die nachhaltigsten Lagen sind. Wegen einem Frühjahrsfrost oder wegen einem Winterfrost auch, weil die Lagen waren, der Willi hat gesagt, alles flach, stimmt nicht ganz, die Lagen sind zwischen 1,5 bis zu 2 Meter höher als der Rest und Frost sammelt sich in den Tälern und das reicht ganz oft.
Ich wollte gerade noch fragen, ist denn, habt ihr auch schon mal Eiswein gemacht?
Ja, machen wir auch. Ich nenne Eiswein immer meine wunderschöne Notlösung.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so die Lösung, wenn man keinen Botrytis hat.
Wahrscheinlich. Genau, genau. Also wir selektieren ja über 3-4 Monate, wie schon vorher erklärt, selektieren die Botrytis-Trauben raus. Ich habe ja gesagt, nicht zu jeder Traube, zu jedem Stock kommt es zur gleichen Zeit, zu manchen kommt es auch gar nicht. Das heißt, jetzt der Weingarten ist 4-5 Mal durchgelesen, kommt kein Botrytis mehr, es hängen noch immer, ja, ein paar Trauben draußen. Dann wartet man, bis es gefriert und dann ist es Eiswein.
Aber den verarbeitet man dann anders wie die TBA? Oder
na, ist ähnlich, nur halt die Trauben sind keine Botrytis-Trauben, die Trauben waren gesunde Trauben. Und der Clou daran, also die Konzentration, kommt nicht von der Botrytis, also durchs Verdunsten, sondern durchs Gefrieren. Der Wasseranteil gefriert, wird im gefrorenen Zustand geerntet, wird im gefrorenen Zustand gepresst und Eis und Schalen bleiben drinnen und der Most drin draus.
Aber geht ja nur, wenn es die -7 Grad hast, oder?
Zumindest -7 Grad und auch nicht jedes Jahr. Also in früheren Zeiten, bis vor 20 Jahren, hat man gesagt, in 8 von 10 Jahrgängen kann man es machen. Jetzt sind wir bei 3, vielleicht 4 Jahrgängen. Krass. Also auch das merkt man am Klimawandel, das ist sicher so. Also
und wir haben mischt man dann die Ernte mit den Trockenbeeren auslesen?
Nein. Nee,
oder die
nein. Erstens darf man es gesetzlich nicht. Und zweitens ist das Geschmacksbild natürlich auch ein anderes. Ja. Für mich sind die Botrytis-Weine immer die größeren, die feineren, die langlebigeren.
Man sagt ja eigentlich auch, Botrytis ist die feinste Art der Süßvorbereitung.
Genau, genau, genau. Die nobelste Form der Konzentration im Weinmachen. Und Eiswein ist eher auf pure Primäraromatik ausgelegt.
Weil du vorher gesagt hast, gute Lage, mehr Mineralien, mehr Nährstoff. Nährstoff ist ja, so wie man es oft von der biodynamischen Lehre kennen, hat immer das Beste. Ne? Also wenn man viel Nährstoff hat.
Oder so. Na, ein bisschen Nährstoff braucht man schon. Ja, gut, also ja. Wir haben, also Sand ist ja extrem karg, wie wir wissen. Und gerade in dieser Lage ist halt ein bisschen mehr drinnen. Also auch nicht viel. Also karger Boden ist natürlich wichtig für Weinbau. Und so hat sich der Weinbau auch bei uns entwickelt. Also gerade der Ostufer des Neusler Sees, sie waren ja einmal Ungarn, einmal Österreich, einmal Ungarn, einmal Österreich. Bis 1926 war es ein Hin- und Hergehüpfe. Und deshalb war unsere Region auch immer sehr arm und eigentlich alle Selbstversorger. Und bei uns hat man immer gesagt, in Ilmitz wächst nichts. Hat aber nie an Wein gedacht, so richtig. Und damit sind diese, gerade diese Böden wunderbar, um Wein anzupflanzen.
Arbeitet ihr Bio?
Nein, wir arbeiten noch Systemkracher und das seit 60 Jahren. Wir nehmen uns überall das raus, was wir glauben, das ist das Beste. Wir sind auch
mit dem Krachersiegel sozusagen.
Ich werde letztens mit einem Kracher-Bihändler.
Ich werde letztens mit einem Händler aus Skandinavien angerufen und habe mich gefragt nach Zertifikaten. Und ich habe mir gedacht, das wird ja für ein Schass von mir. Und habe dann zu ihm gesagt, you know, you can write down, we are certificate free. Wir sind zertifikatsfrei.
Das ist ganz nice.
Gut. Brauchst du nicht weiter eingehen aufs Thema.
Genau. Wir machen immer das, was wir glauben, dass für die Weingärten am besten ist. Und wir haben viele Weingärten, die seit 1959 in unserem Betrieb sind. Und das war das Geburtsjahr unseres Betriebes. Und die heute noch in super Verfassung sind. Also ganz falsch können wir es nicht gemacht haben. Und man muss auch sagen, also ich sehe das immer so, ich behandle meine Weingärten so wie mich und meine Familie. Wenn ich Lungenentzündung habe, trinke ich nicht einen Tee. Dann nehme ich Antibiotika oder gehe ins Spital. Ja. Und genauso mache ich mit meinen Weingärten. Was immer es braucht.
Ja.
Wie das heißt und von wo es ist, mir eigentlich völlig egal.
Was im Moment super ist, oder generell, wir haben leider nicht so viele Gläser da, aber was ich bei deinen Verkostungen immer so gern mag, wenn man dann mit der ganzen Kollektion da sitzt, also mit so im besten Fall 12 bis 15 Gläsern,
ja.
Einfach das nachzuverkosten, weil die Komplexität halt unglaublich groß ist und man jede Minute immer irgendwie eine neue Nuance findet in den Weinen.
Ja,
und
so länger die Luft haben,
umso länger die Luft haben, desto mehr findet man raus und ja, man kann sich halt unglaublich lang mit den Weinen beschäftigen.
Es sind halt, also ich sage immer, wir produzieren nicht wirklich Wein, wir produzieren Geschmackserlebnisse. Also es ist ja halt bei keinem von uns mehr so, dass wir essen, weil wir Hunger haben, oder dass wir trinken, weil wir Durst haben. Wir wollen geschmacklich was erleben. Das ist mittlerweile das Wichtigste für uns.
Ja, und ein bisschen rauschig werden, du mag ja.
Das ist der positive Nebeneffekt, sage ich immer.
Aber eine Sache verwirrt mich. Warum steht auf der einen Flasche 750 Milliliter
und auf der anderen 350 Milliliter? Das ist ein falsches Etikett. Da haben wir zwei etikettiert.
Das ist meines 0375.
Also so schlecht siehst du noch nicht, dass du die Flaschengrößen nicht unterscheiden kannst.
Also ich bin nicht gut in Physik, aber ich glaube, das... Okay, gut.
Wie ist denn das in Zukunft eigentlich? Also generell Süßwein. Ich mache ja jetzt auch viel trockenen Wein. Ich glaube, früher war das nicht so viel. Oder
schon? Naja, es war schon immer so, nur mit der kurzen Periode von 95 bis 2003, wo eben der Hype des Weinguts international so extrem war, haben wir weniger trockene Weine gemacht. Und mittlerweile sind wir wieder beim Schnitt, wie so zu meines Großvaters Zeit, oder wie eigentlich immer, bis auf die 7-8 Jahre, 70 süß, 30 trocken.
Okay, und wenn du jetzt sagst, ich stelle mir das so schwierig vor mit dem Süßweinmarkt an sich, weil ich weiß aus der Gastronomie in etwa, wie viel Süßwein verglichen zu trockenem Wein man verkauft, dann vor allem in der Gradation. Ist das schwierig, wenn irgendwann einmal die Süßweinkeller der Welt gefüllt sind oder wird das immer wieder ausgeschenkt?
Wie muss halt der sein, der auf die Weinkarten steht und der auch getrunken wird. Das ist die Schwierigkeit. Und von denen gibt es halt wenige auf der Welt, muss man halt auch sagen. Also das ist, wir wissen ja alle, die meisten Weinkarten, also nicht nur süß, schrumpfen. Und der Konkurrenzdruck bei trockenen Wein international sind 2 Millionen Weingüter, 3 Millionen Weingüter, keine Ahnung, oder noch mehr, keine, kann es gar nicht abschätzen, für Süßwein 50, 60.
Krass, ja.
Ja, okay. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, die kommen wahrscheinlich leichter als Süßwein auf internationale Weinkarten wie als trockener Weißwein.
Warum würdet ihr sagen, dass die Weinkarten schrumpfen?
Weil das Personal das Richtige fehlt. Man braucht jemanden im Restaurant, der sich mit Wein auskennt. Wenn es nicht der Besitzer ist und man keinen Sommelier hat, wird es relativ schwierig.
Ja.
Und deshalb schrumpfen viele Weinkarten, weil sich viele entweder keinen Sommelier oder keinen Weinfachmann mehr leisten oder ihn nicht finden. Leider.
Merkt ihr das jetzt, weil du gerade sagst, das richtige Wort Sommelier, ne? Wir hatten ja vor, ist das schon 3 Jahre her oder 2 Jahre, gemeinsam mit dem Aldo Sohn eine spektakuläre Verkostung.
3 Jahre, kurz vor Corona.
Ja. Eine spektakuläre Verkostung in der Freundschaft.
Ja, das war super.
Und das war richtig super. Und wir haben da viel geredet von Trends auch. Und man hat ja jetzt den Trend immer zu noch trockeneren Weinen, im Trockenbereich natürlich. Mehr Säure, immer feiner, natürlich auch den ganzen Naturweintrend und so weiter. Merkst du das irgendwie negativ, dass man sagt, okay, die Weine sind jetzt dann doch irgendwie zu konzentriert und man greift dann lieber auf, sage ich jetzt einmal, schlankere deutsche Süßweine? Ist das so ein bisschen die Nachfrage oder ist das ungebremst?
Glaube jetzt nicht, vielleicht in Deutschland, aber in dem Markt kenne ich mich zu wenig aus, muss ich gestehen, weil ich sehr selten am deutschen Markt selber gearbeitet habe. Aber ansonsten, ich glaube, dass das Besondere sehr viel gesucht wird. Und natürlich gibt es diese Trends von manchen, wo man sagt, okay, noch knochentrockener, weniger Alkohol oder dieses und jenes. Ich muss persönlich gestehen, für mein Weinverständnis, mir ist das völlig wurscht, wie viel Restsüße oder wie trocken oder wie viel Alkohol der Wein hat. Die Harmonie muss stimmen, er muss großartig sein. Das ist mein einziges Kriterium an einem Wein. Er muss einfach großartig sein. Der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. Das schauen wir dann nachher an, wie er gemacht ist, wie er, wo er wächst, wie und was. Die Grundvoraussetzung ist fantastischer Wein. Und einen wirklich fantastischen Wein mit einem tollen Geschmacksbild kannst du sowieso nur produzieren, wenn du mit der Natur arbeitest. Wenn du gegen die Natur arbeitest, wird das nie großartig werden. Dann ist halt irgendeine Flüssigkeit mit Alkohol, dann kannst du ein Cola-Roma trinken, dann ist es eh wurscht. Aber es
ist ja... Na, ist dann ein Genöl mit Cola.
Aus der Gießkanne. Nein, aber das Wichtigste ist, glaube ich, das Geschmackserlebnis. Und ich glaube, dass die sonstigen Gegebenheiten gar nicht ganz so wichtig sind. Ob der Wein jetzt 12, 13, 14 oder 15 Alkohol hat, ist mir völlig egal. Es macht auch keinen Unterschied für den Körper. Wenn du 3 Gläser von dem trinkst oder von dem, so viel rum ist doch nicht mehr. Es kommt einfach auf die Harmonie drauf an. Und das ist, glaube ich, das allerwichtigste Kriterium. Es muss da schmecken, es muss zum Anlass passen. Es muss ein Geschmackserlebnis sein, es muss toll sein. Und wenn du da Klick hast, halt da auch noch, weil wenn du da Kiste von gekauft hast, trinkst du ihn vielleicht in 10, 15, 20 Jahren auch noch. Und, oder mehrere Kisten. Und das ist halt etwas, was für mich die wichtigsten Kriterien für einen großartigen Wein sind. Also nicht irgendwelche Werte. Ich arbeite auch zu Hause im Keller nicht mit Werten. Ich schaue mir niemals Analysen an. Nur im Nachhinein. Oder wenn ich merke, irgendwas stimmt vielleicht mit dem Wein nicht, dann will ich eine Analyse davon haben. Aber vor dem, es interessiert mich eigentlich
null. Sonst reicht es eigentlich, ja. Du, weil du gerade sagst, Keller, wie ist das eigentlich im Keller? Das, also, wir haben jetzt schon Nouvelle Loire Gestaltung und ja. So, aber inwiefern unterscheidet sich das Winemaking, wenn man jetzt mit Botrytis Traum arbeitet oder mit Blanken Traum?
Eigentlich gar nicht, außer von der Zeit her. Die Gärung dauert halt bis zu 12, manchmal 13, 14 Monate. Und man muss halt immer schauen, wenn die Gärung stoppt, damit das nicht umschwenkt und das Ganze zur Essigsäure wird. Also man muss immer schauen, dass das nicht passiert und dann muss man ihn zur richtigen Zeit abziehen und schwefeln. Aber ansonsten sind wir ziemlich ähnlich wie bei Weißweinbereitung.
Macht ihr das nicht wahnsinnig?
Nein, überhaupt nicht.
Ich bin ja, Ruhe du
ich bin's gewohnt.
Ja, okay. Für normalen, herkömmlichen Winemaker wahrscheinlich.
Also bei uns gehört immer irgendwie irgendwas im Keller. Immer. Im Jahr 2015 haben wir ein neues Kellergebäude bezogen und ich habe ein bisschen Angst gehabt, wenn mir viele Kollegen erzählt haben, ja, das ist ganz schwierig, weil wenn du dann umgezogen bist, die erste Ernte, da funktioniert die Spontangärung nicht, war bei mir überhaupt kein Problem, weil wir umgezogen sind, 3 Monate vorher hat noch immer vom Vorjahr was geerntet, das heißt, ich habe die Hefen praktisch mitgenommen, die waren dann wieder dort in den Wänden auch und es hat halt nichts, war kein Unterschied, Glück gehabt.
Internationale Geschichte, Kracher Feinweintrade. Also ja. Ihr seid auch Händler
ja.
Von internationalen Top-Weingütern.
Da sind wir eigentlich sehr lustig dazu gekommen. Also, mehr Zufall eigentlich. Das war im Jahr 19. 1996. Der Manfred Krankl von Sine Qua Non war ja sehr gut befreundet mit meinem Vater. Wir sind heute noch der Importeur von Sine Qua Non. Und der war in Österreich zu Besuch und hat zu meinem Vater gesagt, mir war am liebsten in Österreich, wenn es meinen Wein gibt, Sine Qua Non, was es damals schon gegeben hat, dass der in den besten Lokalen vertreten ist. Können Sie das nicht machen? Und mein Vater hat gesagt, ja, wegen die paar hundert Flaschen, das ist überhaupt kein Problem. Wir holen das um, wir verkaufen das, das machen wir. Und dann hat das ganz gut funktioniert. Und mein Vater war ja ganz ein großer Fan von Wein aus aller Herren Ländern. Also wir haben dann begonnen, Bordeaux zu kaufen, ein bisschen Italien, dann deutscher Riesling, was ja eine große Passion von meinem Vater war und auch von mir eine große Passion ist. Mosel-Riesling vor allem und dann später auch aus der Pfalz und andere Regionen. Dann nahm er amerikanische Weine, dann australische Weine und schon langsam ist ein Portfolio gewachsen und ist immer größer geworden. Und das war ganz toll für mich, weil ich sehr viel über Wein gelernt habe in dieser Zeit. Weil ganz einfach diese ganzen internationalen Weinmaker waren auf einmal bei uns im Haus. Ich habe alles kosten cool, können, ja, was ich wollte. Es war alles da. Es war einfach super für meine Ausbildung auch, dass wir diese Importfirma gehabt haben. Und mittlerweile ist es ja so, dass der Hans-Martin Gesellmann in Willi, sein Freund und früher Wohnungsgenosse in Wien, der das Unternehmen führt seit mehreren Jahren, für die Weinauswahl zuständig ist und gemeinsam mit mir und auch der Chefverkäufer ist, muss man sagen, weil er kennt ja in der Weinwelt Gott und die Welt und der macht das wirklich großartig. Der sitzt übrigens gerade in Bordeaux und trinkt oder verkostet den neuen Jahrgang und isst zum Mittagessen und zum Abendessen gibt es auch was Altes, habe ich mir heute in der Früh sagen lassen. War ein bisschen neidisch, dass ich nicht dort bin.
Er lebt quasi die Mar- im Speck.
Genau so ist es, genau so ist es. Und mittlerweile ist diese Import-Distributionsfirma fast dreimal so groß wie das Weingut, was ja kaum jemand weiß, weil das meiste an Restaurants, an andere Händler geht. Plus der Internetauftritt heißt nicht Kracher Feinwein, so wie die Firma, sondern der Internetauftritt heißt feinweinshop.com. Ah. Und dort finden sich im Moment, ich habe gerade gestern geschaut, 1760 Weine. Manchmal sind es über 2000. Und in dem Portfolio ist halt alles, was uns so schmeckt, was wir für großartig finden. Cool. Und ich glaube, das ist ein gutes Auswahlkriterium. Ja, ich kenne das Portfolio, also das lässt ja kaum an Wünschen übrig.
Ja, wir bestellen auch reichlich daraus.
Genau, es gibt in der Freundschaft auch einiges aus unserem Portfolio. Und ich muss auch sagen, das macht mich auch frisch für immer wieder neue Ideen und so. Und das, es öffnet auch meinen eigenen Blickwinkel. Weil wenn man immer mit Neuen konfrontiert ist, mit anderen Regionen der Weinwelt, und man sieht, okay, was passiert dort, man hört auch immer wieder viel Neues, man kostet die neuesten Weine. Und das, muss ich sagen, ist ja wirklich sehr interessant.
Voll. Ich meine, wie erweitert ihr denn dann da das Angebot? Bist du dann auch, wenn du irgendwo im Restaurant Wein trinkst, der dich umhaut, kann es dann auch sein, dass der da drin landet?
Oder auf meine Reisen, oder Hans Martin ist irgendwo auf Reisen gewesen. Manchmal kriegen wir wirklich mittlerweile auch Weine zugeschickt. Die sagt, okay, bitte, kostet es bitte.
Ach, krass, echt.
Auch das gibt's.
Wie so Musikdemos von einem Label.
so schlimm ist es nicht. Das passiert halt, das passiert sicher seltener. Und jeder, der unser Portfolio kennt, weiß, dass unser Portfolio sehr, sehr speziell ist und einen gewissen Qualitätsanspruch hat. Aber wir entdecken immer wieder was Neues. Also wir sind schon sehr selektiv geworden, weil ein Portfolio mit 2000 Weinen muss man auch verwalten. Klar. Es ist schon viel Arbeit auch mittlerweile. Aber das läuft wirklich großartig und wird toll, toll angenommen und ist ein tolles zweites Standbein, gerade in Jahrgängen, wo man Frühjahrsfrost hat, so wie in 2016 und Verhandlung am anderen über 80% der Ernte verliert.
Voll.
Das ist dann Tag bei dem Ertrag.
Genau, nicht? Genau.
Du, und wann und wie hast du Aldo kennengelernt, Aldo Somm?
Aldo Somm habe ich kennengelernt in New York. Also ist ja auch Österreicher, er ist Tiroler und war ursprünglich Gastro-Lehrer.
Gastro was?
Lehrer.
Aha.
Ja. Und hat dann in Tirol in seiner Freizeit begonnen beim Adi Werner. im Arlberg Hospiz zu arbeiten, hat sich immer mehr für Wein interessiert, ist dann dort ein Sommelier gewesen und irgendwann hat er gesagt, ja, jetzt ist Zeit, es einmal wirklich zu probieren, hat seinen Job gekündigt als Lehrer, was in Österreich als extrem sicher gilt oder uns auch so ist und damals ihm jeder gesagt hat, du bist wahnsinnig, diese Sicherheit aufzugeben, hat sich zusammengepackt und ist nach New York geflogen, um dort noch einen Sommelier-Posten anzunehmen in einem kleinen österreichischen Lokal namens Walsee. Und das war im Jahr 2002.
Ja, beim Herrn 2002. Guttenbrunner.
Genau, beim Herrn Guttenbrunner. Und Anfang 2003 haben wir uns genau in diesem Walsee-Restaurant kennengelernt, weil ich habe dort ein Tasting gehabt und war zu früh dort und habe mich an die Bar gesetzt und habe mit dem Typen, der hinter der Bar gestanden ist, zum Reden begonnen. Und das war der Aldo. Und wir haben uns damals eigentlich sofort angefreundet, haben uns dann immer öfter getroffen, wenn er in Österreich war und ich in Amerika war, haben uns eigentlich immer getroffen, haben Urlaube miteinander verbracht. Und 2008 ist Aldo Weltmeister-Sommelier geworden.
Wow.
Und zwei, drei Wochen drauf haben wir ihn getroffen in New York. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, zu späterer Stunde, wir sind in unserem Lieblingslokal in Queens, in einem Thai-Restaurant gesessen. Und zu späterer Stunde hat er zu mir gesagt, jetzt tue ich die ganze Zeit schon jahrelang nur Wein kritisieren. Habe aber noch nie selber einen gemacht. War das nicht einmal eine Idee? Sag ich, du Alter, ist eine super Idee, weil dann haben wir einen Grund, um uns recht zu fertigen, warum wir mehr Zeit miteinander verbringen. Wir machen ein Fass.
Beziehungsweise die Spesenrechnungen besser zu
erklären. Genau, den muss man auch irgendwo abgeben. Jeder von uns. Und dann haben wir gesagt, wir machen ein Fass. Und ich bin am nächsten Tag schon wieder geflogen, hab noch nicht fertig geredet, was und wie es sein soll. Wir haben dann jeden Tag telefoniert und geschrieben miteinander. Und irgendwann sage ich zum Aldo, mein Vater hat einmal gesagt zu mir, weil es war immer klar, es muss was sein, was ich noch nicht gemacht habe. Er hat sowieso noch keinen Wein gemacht, aber ich darf es noch nicht gemacht haben, weil sonst schmeckt es noch kracher. Klar. Und ich habe dann gesagt zum Aldo, du Alter, mein Vater hat immer gesagt, in Weinviertler ist ja eine Riesenfläche, die dort gibt. Und es gibt ganz viele tolle Lagen, die noch nicht richtig genutzt sind. Dort kann man auch was entdecken. Und Grüne Veltliner hat uns ja beiden super geschmeckt immer. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das dann. Und das war im Jahr 08, haben wir dann zu suchen begonnen. 09 haben wir den ersten Jahrgang gemacht. Und da gab es ein 1000 Liter Fass. Und wir haben gesagt, okay, die Hälfte geht nach Amerika, die andere Hälfte verkaufe ich in Österreich. Und jetzt schon wer trinken und wenn nicht, macht es auch nichts. Und dann hat das der Aldo bei ihm im Lokal gehabt und hat das einer gewissen Tara Thomas, das ist eine Journalistin für Wine & Spirits Magazine, hat das der zum Kosten gehen bringt. Und die gesagt, wow, das ist super, was ist denn das? Und der Aldo sagt, das ist Grüne Veltliner aus Österreich. Sagt sie, hey, hast du noch eine Flasche? Wir haben morgen Blindverkostung mit unserem gesamten Verkosterteam, Österreich als Thema, Grüne Veltliner. Darf ich die einstellen? Und der Aldo sagt, ja, ich gebe deine mit. Ruft die zwei Tage später an und sagt, ihr habt es gewonnen, ihr seid die Nummer 1 aus 400 irgendwas Grüne Veltliner mit 97 Punkten.
Wow, okay, krass.
Und dann haben wir gesagt, na, geht doch. Und auf einmal wollte den Wein wirklich wer haben. Und 2010 war ja ganz klar in Österreich, da haben wir nur drei gebrauchte Barrique-Fässer gemacht von dem Wein. Und 2011 hat es dann wieder mehr gegeben, wieder das 1000-Liter-Fass. Und da haben wir dann schon einen zweiten Wein gemacht, den Alte Reben. Und mittlerweile sind wir auf vier verschiedenen Weinen. Das ist mittlerweile fast ein eigenes Weingut. Also wir haben mittlerweile eigene Flächen. Wir haben am Leitergebirge einen Weingarten gekauft. Im Weinviertel sind wir gerade dran. Das sollte bis spätestens nach der nächsten Ernte auch geregelt sein. Und damit machen wir vier verschiedene Weine und sind halt irrsinnig stolz, die eigenen Flächen zu haben und sich eigentlich Weingut nennen zu dürfen.
Inwiefern ist der Aldo da involviert überhaupt?
Aldo ist, außer es ist Corona, 3 bis 5 Mal im Jahr herüben. Wir suchen gemeinsam Weingärten aus. Bei der Ernte bin natürlich ich da, weil der Aldo muss da nicht, da müssen wir nicht zu zweit umrennen. Aber die Stilistiken besprechen wir und wir haben ein Abkommen. Das Weingut gehört uns 50-50. Und wenn einer bei einer Entscheidung Nein sagt, dann ist es Nein.
Okay.
Und das hat bis jetzt super funktioniert.
Okay, gut. Machst du mir dann, was der, dann wird es oft gar kein Wein. Ja,
das kann auch mal passieren, aber bis jetzt war das noch nie der Fall. Aber was weiß man, was die Zukunft bringt? Aber nein, also Alter, das hast du kürzlich erwähnt. in einem Interview auch, dass wir eigentlich in fast 20 Jahren jetzt noch nie einen wirklichen Streit gehabt haben. Weil wir immer so verblieben sind und das von Anfang an ausgemacht gehabt haben, also wenn wir im Weingut was machen, was für einen nicht passt, dann machen wir es nicht. Und damit hat das immer super funktioniert und wir haben einen irrsinnigen Spaß dabei, weil es ist noch immer was, wo man so ein bisschen vor einem normalen Alltag sich ein bisschen davon stellen kann manchmal. Mhm. Und wir haben eine irrsinnige Gaudi dabei, wir telefonieren sicher alle zweiten, spätestens dritten Tag miteinander. Er war ja zu Corona 2,5 Monate in Österreich bei uns. Und wir genießen es halt wirklich, Zeit miteinander zu verbringen und über Ideen, nicht nur über Sommer- und Krach-Ideen, also was jeder für sich selber hat, auch zu diskutieren. Also Aldo ist ja ganz oft mein Ansprechpartner und ich seiner für neue Entwicklungen, neue Dinge in unserem normalen Berufsleben.
Ja, natürlich ist für ihn auch wahrscheinlich ein leichtes, das Zeug da drüben zu verkaufen, oder?
So ist. Naja, wir exportieren es mittlerweile in 9 oder 10 Länder sind es. Also mittlerweile ist es schon ganz gut. Natürlich ist Amerika der größte Markt, wenn Aldo seine Bekanntheit und die Menschenanzahl in Amerika, ich weiß gar nicht, wie viel leben in Amerika, 250 Millionen, 280 Millionen, irgend sowas, ist natürlich auch noch da. Und Aldos Bekanntheit ist halt der Wahnsinn drüben und das hilft uns natürlich. Aber uns gibt es zum Beispiel in Israel, in Australien, in China mittlerweile. Krass. Auch als Weißwein.
Cool. Ja, also es ist auch ein lässiger Grüner Veltliner. Das ist jetzt 2015 aus dem
Weinviertel. Also genau. Niederösterreich, Weinviertel darf man nicht sagen. Weil wir
Single Vineyard. Aber das war immer der erste, also das war, hat immer schon Single Vineyard geheißen.
Das immer schon, also außer 9 und 10 nicht, da stand gar nichts drauf, weil da haben wir diesen einen Wein gehabt. Aber es ist noch immer dasselbe. Also es ist das Single Vineyard, den wir nicht benennen, weil nicht einmal die Person selbst, wo wir die Trauben her haben, weiß, dass es das Single Vineyard ist. Weil wir haben ja 7 oder 8 Traubenlieferanten im Weinviertel. Und wir haben es einfach nicht verraten, wo das Single Vineyard drin ist. Weil wir die Lage irgendwann haben wollen und zum Schluss wird es teuer. Wobei der Name von der Lage jetzt auch nicht ganz so der Burner ist. Also ich glaube, so werden wir es nicht offen.
Okay. Aber das wird es auch weiterhin geben und du wirst es weiterhin ein
bisschen. Ja, natürlich. Machen. Natürlich. Ja. Und das ist jetzt Jahrgang 2015, was Gereiftes mitgenommen. Der Wein liegt, der 15er ist damals 2,5 Jahre im Fass gelegen. Mittlerweile sind wir bei 4 Jahren auf der Feinhefe, weil das einfach so eine gewisse Cremigkeit entwickelt und den Wein irrsinnig langlebig macht. Das macht das ja mal Streckenläufer. Ist eigentlich ein uraltes System. Vor 100 Jahren hat es immer in normalen Wein gegeben und in Reserve oder in wie hat man gesagt, in Gurden. Und das ist immer der gewesen, der manchmal 2, 3, manchmal 4 Jahre im großen Fass gelegen ist. Und genau das machen wir jetzt auf der Feinhefe.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Feinhefe. Also, wir wiederholen nochmal. Die Hefe ist der eigentliche Weinmacher, denn diese kleinen Tierchen verwandeln den Zucker im Traubensaft in Alkohol. Diese geilen Typen. Danke, kleine Homies. Traurig, aber wahr, dabei sterben sie. Rest in peace. Na gut, wenigstens haben sie gut gelebt. Wenn die Hefe im Gärbehälter ihren Job getan hat und nach unten sinkt, nennt man das Vollhefe. Normalerweise wird jetzt der Wein aus dem Behälter in ein anderes Fass gefüllt und die Vollhefe bleibt zurück. Feinere Hefepartikel kommen aber immer noch mit. Und hier kommen unterschiedliche Philosophien ins Spiel. Manche Weine bleiben länger mit der Feinhefe darin im Fass, manche kürzer. Manche werden gefiltert, bis sie total klar sind, andere bleiben trübe. Alles kann, nichts muss. Wie bei Tinder.
Und natürlich, der Wein ist nicht irgendwas, was man jetzt aufmacht, einschenkt, fertig. Der braucht ein bisschen Luft. Wir haben es jetzt gesehen, wir haben es jetzt schon länger im Glas. Diese frischen Himbeeren, die auf einmal kommen, die waren vorher gar nicht da. Der Wein ist irrsinnig vielschichtig.
Ja, und er hat so eine gewisse Würze, die ich auch, also viele reden da, beziehungsweise die österreichische Weinmarketing redet immer vom Pfefferl, was ich ja nicht mehr hören kann. Aber das hat schon so eine delikate Würze und ja, das haben Weine aus dem Weinviertel ganz oft. Sie sind halt nur wahnsinnig unterschätzt. Es gibt ja auch nicht so viel wahnsinnig hervorragende ohne da, ich hoffe, ich beleidige da jetzt keinen. Es gibt da zwar Handvoll super Winzer, aber für die Fläche ist es halt wahnsinnig wenig. Und auch an Top-Weinen, die von dort kommen, muss man ganz ehrlich
sagen. Natürlich ist wieder da sehr viel Seckrundwein dort traditionell produziert. Ja. Das muss man auch sagen, und damit geht ja schon eine irrsinnige Menge weg. Aber ich muss sagen, ich habe dort Weine gekostet, die natürlich perfekt gelagert waren. Die haben wir dort manchmal diese Erd- oder Lehmkeller mit Niedertemperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtigkeit. Also die Etiketten lesen sich aber. Aber ich habe dort einiges kosten dürfen aus den 70er und 80er Jahren, was nie für Langlebigkeit produziert wurde. Und die waren jetzt noch gut.
Und das steht da wie ein Bock, gell?
Tipptopp.
Habt ihr dort einen Keller oder wird das alles im Burgenland gemacht?
Wird alles im Burgenland gemacht, weil ich natürlich alle Technik bei mir im Keller habe und wir transportieren das in kühle LKWs, alles Trauben zu uns.
Krass.
Ja.
Wie viel passt da rein in so einen LKW?
Es kommt darauf an, wie groß der LKW ist. Das
stimmt. Aber schon.
Man kann schon mal.
Deshalb frage ich mich.
Nein, wir bringen es nicht auf einmal. Das sind mehrere LKWs und mehrere Erntetage. Es geht da über 2-3 Wochen, weil ja verschiedene Erntezeitpunkte sind. Aber ja, so. Was machen wir mittlerweile? Wir verarbeiten ungefähr zwischen 8 und 9 Hektar mittlerweile.
Krass, okay.
Hat so klein ist es gar nicht mehr. Nee.
Weil ich gerade böse bin und böse denke, hat Single Vineyard eigentlich irgendwie, muss es dann aus einem einzelnen Weingarten kommen? Nein.
Aber es kommt wirklich aus einem Einzelnen. Es kommt.
Nein, ich würde ja nichts unterstellen.
In dem Fall ist kein Schmäh. Es kommt, ich würde es auch sagen, wenn es anders war.
Bin ich wieder unterwegs.
Ich würde es auch sagen, wenn es anders war. Es heißt wirklich nur Single Vineyard, weil wir die Lage nicht beim Namen benennen wollen.
Ja.
Weil erstens wollen wir es irgendwann kaufen und zweitens ist der Name wirklich schier.
Okay, lustig. Es gibt gute Lagen dort am Schier. Sauberg wird es nicht sein, wahrscheinlich.
Nein, weil Sauberg war schon wieder cool.
Das war wieder lustig, ja. Finde ich nämlich auch. Ja, cool. Ich habe eigentlich gar nicht mehr viel jetzt auf meiner Liste. Von dir brauchen wir noch ein, zwei Sachen, nicht? Wir brauchen auf jeden Fall für unsere wunderbare Spotify-Playlist.
Ja,
jawohl.
Ich meine, ich habe ja extra, nachdem ich da bin und der Willi die Adiletten immer falsch anzieht mit schwarzen Socken, habe ich das richtig gemacht?
Ja, voll. Das
Adiletten mit weißen, hohen Tennissocken.
Props schon mal dafür auf jeden Fall.
Ich kann auf jeden Fall keine Nicht-Socken gerade anziehen, weil ich schon 2 Wochen nicht mehr bei der Pediküre war.
Ah, oje. Okay.
Das sind schon Tabletten.
Das würde man jetzt nicht hören, ehrlich gesagt. Wir wollen nachher noch was essen. Ja, genau.
Richtig. Ein Lied brauchen wir noch, essen müssen wir gleich. Und du hast sicher auch noch irgendwelche Fragen an uns. Wahrscheinlich.
Ja.
Das ist ja super. Ich habe dir ja extra 2-mal briefen müssen. Das hat immer noch nicht gereicht. So zu deiner Verpeiltheit. Gestern fragt mich Jens, unser Produzent, uns sind alle gebrieft. Sag ich, ja, ich habe 2-mal eben mit dem Gerhard telefoniert, eben mit der Nadine telefoniert. Dann sagt er, er hat gerade mit dir telefoniert und du hast nicht gewusst, was du brauchst da. Das ist ein Wahnsinn.
Ja, ich habe ihn auch einen Tag Zeit gehabt. Nix.
Also, bitte. Immer easy.
Also hast du ein Lied mit für unsere Spotify-Playlist?
Natürlich.
Spotify.
Was darf ich hinzufügen?
Das habe ich heute in der Früh um 5 Uhr früh Richtung Flughafen gehört. Und haben wir gedacht, genau das ist. Mein letztes Konzert vor Corona war Rammstein.
Wow.
Und es war eines der geilsten Konzerte, oder das geilste Konzert, was ich je in meinem Leben gesehen habe.
Das ist geil. Sicher überkrank.
Und es ist ein unbekanntes Lied für Ihnen, das eigentlich ein Cover ist. Das kennen wahrscheinlich die meisten gar nicht. Das ist Coverton, das Lied kennt jeder. Es ist von Kraftwerk das Model und das hat Rammstein gecovert. Irgendwann in den 90er Jahren, ich habe das gar nicht gewusst, bis vor ein paar Monaten, etwas zufällig gefunden im Internet. Und ich finde das Lied in der Version echt mega. Also Heavy Metal mit dem Text von Model ist großartig.
Geil. Ja, dann klick hinzugefügt zu unserer Teruana die Latin Spotify Playlist und wenn ihr ihr noch nicht folgt, dann klick jetzt bitte direkt folgen. Ich danke für den Song.
Ich bin schon gespannt, wie diese Playlist, wenn man die mal durchhört. Da ist so viel Kreuz und
danach
Kreuz.
Weißt du,
das ist richtig.
Das komplette, einfach durchrennen lassen.
Richtig
das
ja, man,
das kompletter voll. Querschlag durch die Musikwelt.
Oh, wirklich? Gibt es noch was, was du von uns wissen willst?
Du musst da nicht, weißt du? Ja, doch. Von dir, wie macht sich der Curly in Sachen Wein? Weil es ist ja auch schon doch schon mal dabei. Hat er was gelernt oder gar nicht? Oder?
Nein, ich muss sagen, klar, hat er nicht so wie sein Vorgänger Harris unbedingt jetzt so das Target, glaube ich, viel mehr über Wein zu lernen. Ja. Beim Harris war es immer so, er hat gesagt, ja, er will, wenn er im Restaurant sitzt, bei den Weinkarten irgendwie so. Und Curly meinte immer so, ja, er will schon wer wissen, aber es war so overall. Und vor allem war es so, weil er halt gern ins Grill geht oder in anderen Restaurants oder gern Kabi trinkt. Dann halt so, aber er überrascht mich immer wieder, weil er oft so random irgendwas sagt. Und dann kann er aber so Zusammenhänge schon wahnsinnig gut verstehen mittlerweile. Und er kostet auch gar nicht schlecht. Und das wundert mich jetzt oft ein bisschen, aber ich bin eher positiv überrascht. Nicht zu viel Lob heute.
Ja, ja, merk schon. Ja,
wir haben noch einen weiten Weg. Aber diese Wörterbücher, glaube ich, die bringen schon was. Da merkt er sich einiges. Safe. Und ja, so von den Gesprächen auch. Also ich bin neugierig, wie es weitergeht, auf jeden Fall.
Super. Ich auch. Es ist noch Platz für mehr auf jeden Fall.
Ja, das mit dem Kabi gefällt mir schon, weil im Sommer trinke ich dauernd Kabi Magnums.
Krass.
Also wirklich Mosel Riesling als Österreicher. Aber ich liebe das Zeug und meine Freunde mittlerweile auch alle. Und so im Sommer, wenn es bei uns im Burgenland so zwischen 35 und 40 Grad hat am Sonntagnachmittag, da kannst du schon so ein, zwei solche Magnums trinken. Das geht schon gut.
Apropos Magnums, gibt es eine Magnum-Kollektion?
Natürlich. Die gab es aber nur limitiert, 3 Jahre lang, weil jeder hat sich zu einer Jahrtausendwende oder fast jedes Weingut irgendwas Neues einfallen lassen. Wir haben gesagt, ja, wir nehmen unsere Kollektionskiste, also diese Weine gibt es auch in einer handgemachten Kiste jedes Jahr, limitiert auf 320. Und zur Jahrtausendwende 99, 2000 und 2001 gab es das auch als Magnum-Version.
Wow. Also reden wir dann von einer Magnum wirklich 1,5 Liter oder sagt man beim Süßwein zu der...
Nein, 1,5 Liter und da sind halt in der 99er, 2000er und 2001er jeweils 10 Stück drinnen.
10 Stück?
Und sie hatten den makabren Beinamen Kindersarg bei uns.
Die Kisten?
Ja, weil das ist echt so, also vor allem die 2000er ist also eine langgestreckte und das schaut echt so aus, also es ist makaber, aber ja, es ist lustiger.
Krass, und da ist dann in der Kollektionskiste von jeder Nummer eine drin?
Eine Magnum, ja.
Oha, das ist wild. Und
das war limitiert jedes Jahr auf 32 Stück. Das sind echte Sammlerstücke. Ich habe das seit Jahren auch auf keiner Versteigerung oder irgendwo mehr gesehen, leider. Ich habe je eine zu Hause, also wenn es kommt, ich zeige es euch. Schaut echt geil aus.
Ich habe in ganz vielen Jahrgängen die kleine gekauft. So. Ja. Also Gott sei Dank konnte ich die immer kaufen. Und hab daheim aber so einen feuchten Keller gehabt. Also
ich hab's gesehen, ja. Fürchterlich.
Ja, ja.
Mein Herz hat geblutet.
Die liegen alle bei dir.
Ich hab's gesehen, mein Herz hat geblutet. Ich hab's gesehen und hab zum Hans Martin gesagt, welcher wahnsinnige
Kisten
so zerstört.
Das Holz ist relativ dünn bei den Kisten. Und wenn du halt so einen richtig feuchten Keller hast, das ist zwar für die Flaschen an sich nicht
super,
schlecht, weil
aber
der Kork halt super dicht ist, aber für so ein dünnes Holz,
genau.
Das ist alles
durchgemolert. Und die Etiketten sind auch alle hin.
Das ist alles hin, ja. Wir können die nur mal identifizieren, indem wir einen Kork aussortieren.
Genau, aber das werden wir mal machen.
Wir werden viel Spaß dabei haben.
Das glaube ich auch.
Wo gehen wir denn was schnabulieren?
Schnabulinski.
Ja, wir gehen zu unserem gemeinsamen Freund, zum Markus Lentsch, in die Dankbarkeit. Mm. Dort gehe ich schon hin, seit ich 3 Jahre alt bin.
Und AKA Wirtshaus zur Langsamkeit.
Genau, genau. Weil manchmal dauert es auch länger. Und ich gehe dort hin, seit ich 3 Jahre alt bin und mein Vater ist dort immer sonntags Frühschoppen, vor allem im Sommer, hingefahren. Frühschoppen ist in Österreich, man trinkt mit Freunden heute in der Früh vor dem Mittagessen ein bisschen was.
Kenne ich vom Musikverein noch.
Genau. Also gibt es bei euch auch. Super.
Ja, ja.
Und dort gibt es sogar ein Getränk, was nach meinem Vater benannt ist. Mein Vater hieß Alois Kracher und jeder, der Alois heißt, wird bei uns in der Region Luis genannt. Und mein Vater hat immer einen Spritzer getrunken, also Spritzwein. Als Longdrink, also bei 30 Grad, wenn es 30 Grad schon hatte, in der Früh, sonntags im Sommer. Und er wollte immer einen speziellen mit Muskat gemacht. Und der Muskat-Spritzer heißt dort Luis-Spritzer. Und das heißt auch heute noch so, wenn du da reinkommst zum Frühschoppen, wirst du gefragt, ob du ein Bier möchtest, einen Spritzer oder einen Luis-Spritzer.
Geil. Krass, Legende.
Also wenn ihr kommt, gehen wir da zum Frühschoppen hin. Und das Essen dort ist ja großartig, der Gärtner. Uralte Kastanienbäume, unter denen du sitzen kannst, und die Weinkarte traumhaft.
Ja, es ist super. Also, ich liebe das auch
sehr. Das klingt. Als ob wir los müssen.
Für die nächste Generation ist, by the way, auch gesorgt. Nicht? Der nächste Louis ist am Start.
Ja, mein Sohn, den haben wir gleich Louis getauft, gar nicht Alois, sondern gleich Louis, weil jeder Louis sagen wird. Und der ist aber erst 8 Jahre alt. Bis er den Louis-Spritzer genießen wird, da hat es noch ein bisschen, hoffentlich.
Hey, super, dass da was gehört. Danke.
Danke. Ich habe mich auch gefreut.
Auch im Original-Outfit. Perfekt.
Jetzt hat riesig Spaß gemacht. Dankeschön.
Cheers.
Cheers.
Danke für den Besuch.
Gerne. Dankeschön.
War ein Kracher.